Ich glaube, wir haben in der Photovoltaik ja einen wirklich eine irre Marktentwicklung. Ne? Das Ganze fing an 2004, 2003, 2004 und dann ging das ja hoch, runter. Also mir hat mal einer gesagt, wenn das, was wir in der Photovoltaik durchgemacht haben, wenn das ein Konzernmitarbeiter auch nur ein halbes Jahr ausstehen müsste, dann wird er sich ins Krankenhaus einliefern. Ja? Das ist ja ein vollkommen verrückter Markt gewesen, die letzten Jahre. Und ich glaube, dass das aber mit diesem hoch und runter jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir in der Photovoltaik jetzt ein sehr kontinuierliches Hoch erleben, weil einfach der gesellschaftliche Konsens da ist. Und deswegen glaube ich, dass auch das Geschäftsmodell in Stellion, auch wenn ich mir anschaue, wie so die Geschwindigkeit der Entwicklung ist, das ist also mit Abstand das dynamischste Startup, dass das schon echt einiges Großes vor sich hat. Und wenn ich mir anschaue, welche Leute, die ja erwiesenermaßen die Branche auch seit Jahren mit Innovationen und mit den neuen Ideen begleiten, sich auf dieses Thema Montagekapazitäten einschwingen, dann glaube ich, sind wir da in einem richtigen Umfeld.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Florian Meyer-Delfo, ein super sympathischer Typ aus Köln, ein Seriengründer aus der PV-Branche und aktuell Geschäftsführer und auch Gründer von Instellion. Was machen wir? Wir gucken uns erstmal an, wie diese ganze PV-Branche sich entwickelt hat. Florian ist da wirklich von Anfang an dabei und kann sozusagen die ganzen Ups und Downs so ein bisschen erzählen. Und er kann darüber erzählen, welche Herausforderungen sich jeweils für die Unternehmen, die in dieser Branche waren, ergeben haben und welche Antworten er gefunden hat, auch mit Unternehmen als Antwort. Er hat PV Exchange gegründet, er hat Greenergetic mitgegründet, alle spannende Unternehmen, auf die wir uns nochmal so ein bisschen einlassen. Und dann gehen wir auf das Thema ein, ja, was ist jetzt das knappe Gut in der Branche? Und das sind halt die Handwerkerinnen, die diese Teile aufs Dach bringen müssen oder dann zukünftig die Wärmepumpen auch in den Keller bringen müssen oder die Ladeboxen, die sie in die Garage bringen müssen. Da gibt es halt immer weniger Montagekapazitäten. Und das will Instellion ändern und er erzählt uns wie. Getriggert in dieser Folge hat mich vor allen Dingen so seinen Fokus auf eine Branche schon seit dem Studium und dann seine Suche nach diesen großen Problemen und dann auch immer gleich ein Unternehmen gründen, hat mich so ein bisschen inspiriert und habe ich großen Respekt vor. Dann erzählt er mir die sogenannte Heuhaufen-Metapher. Könnt ihr mal gucken, was es ist. Und dann erzählt er auch noch diesen Witz, dass man ja im Grunde immer nur einen Schritt schneller sein muss als sein Wettbewerber, wenn es darum geht, zum Beispiel in der Wüste vor der Löwenherde zu fliehen. So als Bild dafür, wie schnell muss man eigentlich was machen gegenüber seinem Wettbewerber. Jo, viel Spaß jetzt mit Florian und auf geht's. Okay, gehen wir mitten rein. Heute zu Gast ist Florian Meyer-Delfo, genannt Flo. Herzlich willkommen, Flo.
Hallo Timo, schön, dass wir heute hier mal ein bisschen quatschen können.
Genau, ich freue mich, ich freue mich wirklich, weil wir haben ja so einige Begegnungen schon hinter uns und immer mal irgendwie in Köln am Bahnhof. Du warst immer irgendwie in Eile, irgendwie immer unterwegs, irgendwie ein neues Ding hochzuziehen oder ein neues Ding irgendwie zu verkaufen oder Geld einzutreiben. Ist auf jeden Fall immer lustig und spannend mit dir. Und bevor wir hier ins Quatschen kommen, das letzte Mal, liebe Grüße an den Hotch. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo wir uns live gesehen haben. Heute hier so im Podcast bei Utility 4.0. Es geht um deine neue Firma, es geht um Instellion und da kommen wir noch drauf. Aber ich fange mal erstmal so an. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du gerade heute her? Wie war dein Tag? Lass uns mal so anfangen.
Ja, Florian Meyer-Delfo, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Instellion. Ich komme ja seit 2005 bin ich in der Photovoltaik unterwegs. Ich habe mich auch ganz bewusst und gewünscht in diese Branche bewegt. Ich habe normales BWL oder internationales BWL-Studium gemacht und wollte schon während des Studiums in die PV. Habe das dann 2005, 2004 begonnen, war bei einer kleinen Firma, habe da erstmal Marketing gemacht ein Jahr, habe dann allerdings festgestellt, dass so die reine Angestellten-Tätigkeit nicht unbedingt mein Ding ist. Deswegen habe ich mich dann sehr frühzeitig mit Freunden aus Berlin selbstständig gemacht und bisher habe ich so drei Gründungen hinter mich gebracht. Das eine ist die PV Exchange, wo wir einen Online-Marktplatz aufgebaut haben, einen B2B-Marktplatz für PV-Komponenten. Das zweite war die Green Energetic, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, da war der Hodge ja auch sehr aktiv und da haben wir Energieversorgern geholfen, an Endkunden, was ehrlicherweise 2012 noch ganz neu war, an Endkunden online und schnell PV-Anlagen, Speicher und Ladeboxen zu verkaufen. Wir haben also so ein rundum sorglos White-Label-Paket gemacht, haben für über 80 Energieversorger letztlich dieses gesamte Produkt an die Endkunden gebracht. Die meisten Endkunden haben auch gar nicht hinter die Kulissen geblickt. Die wussten gar nicht, dass in dem gesamten Beratungs- und Verkaufsprozess gar kein Energieversorger-Mitarbeiter involviert war, sondern das wurde alles von uns als Startup von Bielefeld aus gemacht. Und ja, heute bin ich mit der Instellion, und so ganz neu ist es eigentlich nicht, wir sind ja schon seit 2019 im Markt, mit der Idee unterwegs, dass ja die Montagekapazität das neue knappe Gut ist. Also während 2005 bis 2010 ja die Module und die Wechselrichter das knappe Gut waren und 2011 bis 2019 eigentlich der Endkunde das knappe Gut war, so ist heute seit spätestens Ende 2018 der Handwerker das knappe Gut.
Okay, und, das war jetzt eine super Pitchline, aber wir sind ja hier so ein... So ein Podcast, wir haben ja richtig viel Zeit, ne? So 8 bis 9 Stunden, nicht ganz, aber ich möchte noch mal ganz zurückspulen, ne? Aber ich habe das jetzt mal so auch laufen lassen, weil das fasst es ja am Anfang mal ganz gut zusammen. Ich wollte noch mal ganz vorne noch mal checken, aus welcher Ecke kommst du eigentlich? Wo bist du eigentlich groß geworden?
Köln.
Du bist in Köln, ja. Genau, das war immer das Ding. Du bist ein Kölner Jung, bis hier zur Schule so ganz normal. Ist da irgendwas passiert in deiner Jugend, was es hilft, dich heute besser zu verstehen?
Ja, es ist ganz offensichtlich viel schief gelaufen. Also geboren in Köln, aufgewachsen hauptsächlich in Bonn und weite Teile im Rheinland mit einem kleinen Abstecher nach Hessen, bin ich eigentlich schon immer so hier in der Region verwurzelt gewesen. Und auch damals die Green Energetic in Bielefeld, das war ja eher ein Umzug, ein pragmatischer Umzug. Ansonsten ist Köln eigentlich so meine Homebase.
Okay. Und du bist dann, wenn ich fragen darf, deine Familie ist auch hier aus Köln?
Ja.
Seid ihr so richtige Rheinländer? Ich meine, ich finde, du bist ja immer sehr on fire. Immer, wenn ich dich treffe, bist du immer dabei und irgendwie das nächste Kölsch, bist du auch immer sofort dabei. Bist du so eine kölsche Frohnatur, würdest du das so sagen? Bist du auch so ein Karnevalist oder so eigentlich?
Ja, also definitiv Karnevalist und das eint mich ja auch mit meinem Mitgründer, dem Till, der ist im Vergleich zu mir sogar noch Hardcore-Karnevalist, also ja. So der Straßenkarneval, das ist schon eine Lebensart und eine Kultur, die ich eigentlich super finde. Und das ist ja auch das, was die Kölner ausmacht und alle schauen ja immer so auf Köln, so halb belustigt und halb bewundernd.
Ja.
Und ich sage immer zu Leuten, ich meine, die Stadt ist ja relativ hässlich, ne? Muss man ja fairerweise mal zu
geben. Wenn es den Dom nicht gäbe, ne, dann ist irgendwie alles, wäre alles aus. Aber
ja, und selbst der ist ja nur imposant und nicht wirklich hübsch.
Genau.
Und wenn ich natürlich so eine hässliche Stadt habe und noch dazu auch, und das sage ich als Kölner zwar schweren Herzens, aber es stimmt leider einfach, im Vergleich zu beispielsweise bayerischem Bier, meine Oma ist vom Tegernsee, ne? Deswegen bin ich seit dem fünften Lebensjahr mit Tegernsee hell aufgewachsen.
Ah ja, Tito.
Das ist schwierig. Bei dir auch?
Nee, nicht Dito, völlig falsches Wort, aber meine Frau kommt aus der Oberpfalz und sie war am Tegernsee auch und ich schleppe immer diese hellblauen Kästen hier aus dem kölschen Getränkemarkt und bezahle wahrscheinlich einen mega Aufpreis. Ich gucke gar nicht danach. Einfach immer.
Ja, genau. Gut, der Kasten kostet 21 Euro, aber das sind 21 extrem gut investierte Euro. Und es ist wirklich schwierig für mich als Kölner zu sagen, dass Kölsch scheiße schmeckt, aber im Vergleich zu Tegernsee hell ist es einfach. Also,
ja. Und was ist noch dieses Spezial? Es gibt ja auch Tegernsee hell Spezial. Ich weiß, ich kaufe das Spezial, weil ich es cool finde, Spezial, aber ist eigentlich schlecht, meinst du?
Ja, also ich finde es, bei einer Blindverköstigung, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in der Uni, bin ich tatsächlich mal verköstigt worden mit Kölsch, Pilz und einem bayerischen Bier. Also zumindest haben die mir das gesagt und ich war ganz sicher, welches ist. In Wirklichkeit haben sie mir dreimal Kölsch gegeben. Also es war wirklich so, ne? Das ist keine aufgemachte Geschichte. Und deswegen ist das natürlich alles immer das Lebensgefühl, was man da mittankt, ne? Und wenn du auf das Etikett guckst, dann hast du natürlich direkt eine andere Wahrnehmung auch. Aber Spezial ist schlechter als hell,
finde ich. Okay, kaufe ich jetzt anders. Aber wieso, frage ich mich, du warst dann hier in der Schule unterwegs und hast du eigentlich Geschwister?
Ja, zwei Brüder und eine jüngste Schwester.
Okay. Ja. Und ich frage mich immer, weil du sagst, ja, mir war klar, ich wollte in die, hast du gesagt, mir war klar, dass ich in die PV-Branche wollte und mich selbstständig machen wollte? Glaube ich, ne? Das meintest du gerade, oder?
Ja.
Und warum, wie kommt sowas? Also wieso ist sowas klar? Also als ich aus der Schule kam, war gar nichts klar.
Ja, das ist interessant. Also das war mir tatsächlich schon, also PV war mir nicht klar, aber Unternehmer zu sein, das war mir schon, also war mir wirklich schon im Kindergarten klar. Ich weiß noch genau, wie ich im Kindergarten geplant habe. Ich habe tatsächlich im Kindergarten geplant, das Phantasialand zu übernehmen später. Echt? Mal, um komplett neu aufzubauen, also umzubauen.
Vielleicht kommt es noch.
Ja. Ich habe in der Schule dann auch an die mal geschrieben, ich habe aber nie eine Antwort bekommen.
Komisch.
Aber das war wirklich schon damals. Also die Mischung aus der Wunsch, Unternehmer zu sein und gleichzeitig eine vollkommene Selbstüberschätzung, das zieht sich durch meine ganze Kindergartenkarriere.
Und hast du irgendwie ein Role Model? Waren deine Eltern selbstständig oder irgendwie in der Familie? Oder hast du es dir irgendwo abgeguckt bei irgendwelchen anderen Kindergartenfreunden, Eltern?
Also mein Opa war, mein Opa, mein Onkel sind Unternehmer.
Ja.
Ansonsten ist meine Familie wirklich sehr, sehr Mediziner durchseucht. Also wir haben fast nur Mediziner in der Familie.
Also alle geimpft, ne?
Ja, doppelt geimpft sind wir sowieso. Ich kann auch also ganz ernsthaft nicht verstehen, wie man das nicht tun kann, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Ich meine, bei Mediziner, da ist immer eigentlich klar, ja, natürlich schon.
Ja, ja. Ja, wir sind auch sehr, sehr hart erzogen worden. Also Medizinerkinder werden ja in der Regel nicht verweichlicht, wenn man da hingeht und sagt, wenn ich hier den Arm so bewege, das tut total weh.
Ja,
ja, dann bewegt ihn halt nicht.
Ja, ja.
So läuft das.
Aber okay, gab es jetzt nichts, wo du sagst, ja, ich habe immer meinem Vater zu ihm aufgeschaut oder zu meiner Mutter und wollte immer selbstständig werden. Aber ja, muss ja auch so Leute geben, denen das früh klar war, dass sie es machen wollen.
Also aufschauen schon, das würde ich schon sagen. Aber also mein Vater hat insofern schon ein bisschen Anteil daran, dass ich heute in den Erneuerbaren stecke, weil er, obwohl Arzt, sehr stark immer darauf geachtet hat, dass wir das Licht ausmachen, dass wir irgendwie nicht stundenlang duschen und so. Und das war auch nur ein Stück weit aus Geldersparnisgründen, weil wir gesagt haben, das verursacht Umweltverschmutzung, es verursacht Ressourcenverbrauch. Und wir haben das nie gerafft, ne? Licht anmachen, wieso? Der Strom ist auch eh da. Und das war wirklich eine Awareness, die ich, glaube ich, schon sehr stark durch meinen Vater bekommen habe. Und dann bin ich irgendwann während des Studiums natürlich auch in die solidere Ebene geschwenkt und habe gesagt, weißt du was, das mit dem Phantasialand ist Schwachsinn. Ich mache vielleicht doch erneuerbare Energien. Aber, und das ist nicht erfunden, ich hatte tatsächlich im Studium schon das Ziel, Photovoltaik zu machen.
Wo hast du studiert nochmal?
In Köln, an der CBS.
Auch nicht weit weggehen, ne? Was soll das, ne?
Ja, genau. Und also Köln und Madrid habe ich studiert.
Ja.
Und habe auch dann in Madrid das erste Praktikum bei einer Solarfirma gemacht und habe eigentlich seither auch nichts anderes gemacht. Also ich bin seit 2005, also seit Beginn in Solarfirmen unterwegs oder vor allem eben als Seriengründer unterwegs.
Auch kann man auch geil, wenn man das über sich sagen kann, dieses Seriengründer, so richtig so, ne? Wie so ein Serienkiller.
Genau, Serientäter.
Aber okay, also studiert dann hier und im Studium hast du jetzt auch nicht so Leute kennengelernt, also oder hast du dich mit Leuten aus dem Studium dann selber gemacht? War das das Erste dann?
Nee, das waren keine Studienkollegen. Also zumindest am Anfang nicht. Ich hatte dann an der einen oder anderen Stelle nochmal Kontakt, habe auch einen Studienkollegen dann noch in die Firma geholt, aber es war jetzt keine Studienliebe oder Kollegen aus dem Studium, mit denen ich da mich selbstständig gemacht habe. Das war ehrlicherweise durch Zufall. Ich habe den Martin Schachinger und den Kai Malkwitz getroffen und fand das spannend und habe dann quasi dort den Vertrieb mit aufgebaut.
Und also was war das nochmal? Das war diese
PV Exchange.
Ja, okay. Das war so eine Plattform, mit der man sich sozusagen die Materials da durch die Gegend schieben kann, mit dem man Panels,
genau. Das
war Wechselrichter-Plattform quasi.
Genau, also Module, Wechselrichter, es war im Prinzip sowas wie Alibaba, aber rein für Photovoltaik. Und wir sind auch schnell gewachsen. Also damals in der PV-Branche ist ja jeder schnell gewachsen. Ne? Da kannst du ja im Prinzip, also solange du irgendwie es einigermaßen intelligent angestellt hast, Module zu bekommen, war das eigentlich ein gemachter Mann. Und wir haben in dieser Knappheit, die damals herrschte, das war ja Wahnsinn, ne? Zu der Zeit damals
haben
die Leute teilweise einen Koffer Geld.
Wie bitte? Warum war das so knapp damals, diese Teile?
Nö, ganz einfach. Wir hatten in Deutschland, hat der die Gesetzgebung 2004 mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, was ja schon vorher existiert, aber 2004 hat es dazu geführt, dass eben Photovoltaik quasi eine Gelddruckmaschine wurde.
Ja, okay.
Gut, eine dumme Einspeisung, da war ja noch nichts smart. Ne? Und das hat dazu geführt, dass auf einmal jeder PV brauchte und Deutschland als Minimarkt, ja, irgendwie 200 Megawatt oder so, hat da den ganzen Markt bewegt. Und mein Mitgründer, der Klaus Wohlgemuth hier bei Instellien, der hat damals die Gecko Group, ein junges Unternehmen, gestartet. Die haben 2007 noch, sind die nach China gefahren und haben den Chinesen da im Handlötverfahren gezeigt, wie man Module lötet. Also sowas wie heute, dass da ein einzelner Hersteller gigawattweise die Module ausspuckt, das gab es ja alles nicht. Der Markt war komplett unprofessionell. Und wer damals Module hatte, der hat halt wirklich diese Lizenz zum Gelddrucken, die von der Bundesregierung da 2004 mit der Gesetzgebung.
Also du hast so eine riesen Geldmaschine hier in Deutschland, ist entstanden und hat alles aufgesaugt quasi, weltweit auch sogar?
Ja. Ja, ja.
Okay.
Also es gab keine anderen Länder, in denen ein Boom. Also Deutschland war wirklich der Vorreiter.
Ja.
Und da haben ja auch ganz viele gesagt, überfördert und so weiter. Und das war 2005 bis 2010 ja auch immer ein Auf und Ab. Ne? Dann wurde die Förderung wieder stärker gesenkt. Dann konnten allerdings die Preise auch wieder viel stärker sinken und so weiter. Und deswegen sind da ja in der Photovoltaik wirklich auch teilweise sehr unseriös Leute innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren extrem reich geworden. Das hat natürlich den Unmut vieler auf sich gezogen, bis dann irgendwann, ehrlich gesagt, durch Röttgen, Norbert Röttgen, den kennen viele noch, weil er ja seit Jahren versucht, an Merkel vorbeizukommen.
Zusammen mit Merz dann jetzt wieder, ne? Also immer
genau.
Boys am Starter. Und der hat das gekillt, oder was?
Ja, also es gab natürlich immer wieder die Cuts, ne? Das war ja auch gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass zwischen 2005 und 2010 diese subventioniert durch EEG-Vergütung, es war ja keine Subvention, ne? Durch EEG-Vergütung fettgefressenen deutschen Unternehmen in der ganzen Welt sich breit gemacht haben. Wir haben also im Prinzip eine Marktführerschaft durch deutsche Firmen in der ganzen Welt gehabt, das war gigantisch. Mhm. Und Röttgen hat 2012, das weiß ich noch, im März 2012 hat er eine massive EEG-Kürzung ganz, ganz schnell durchgebracht, über 30-35%. Und das war der Anfang von dieser extremen Pleitewelle.
Aber kann man auch sagen, dass sich die SolarWorld war doch auch so einer, oder? Hier in Deutschland, die da so groß geworden sind und so? So war das
nicht?
In Bonn auch auf seiner Burg und so ein Typ?
Ja.
Genau. Also aber kann man dann sagen, dass es schon zu viel Geld da im System war, dass es auch nicht so richtig effizient war sozusagen und dass sobald man da mal sozusagen den Geldhahn ein bisschen zudreht, dass sie dann auch alle
kaputt gehen? Also es gab eine Marktbereinigung und die ist sicherlich an manchen Stellen richtig. Das Problem ist, wenn ich natürlich das System so steuere, ich meine, ich weiß, im Zweifelsfall schlägt man immer auf die Politiker ein, ne? Weil wenn sie zu viel fördern, ist es falsch, wenn sie zu wenig fördern, machen sie falsch. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der die Politiker so bashen möchte. Mhm. In dem Fall ist es aber so, dass eine zweifelsfrei überförderte Branche es geschafft hat, sich wirklich weltweit zu positionieren. Ja. Und was dann passiert ist 2012, das ist eigentlich tragisch, weil wir waren mit Abstand der absolute Vorreiter. Wir hatten 7 Gigawatt damals Marktvolumen.
Ja.
In Deutschland. Wir waren mit Abstand die Größten im Markt, heute 7 Gigawatt gar nichts. Ne? Ja. Wir sind in Deutschland jetzt wieder bei 5 inzwischen, aber das war wirklich der führende Markt und die Firmen, Gerlicher und wie sie alle heißen, Firmen, die man heute gar nicht mehr kennt, die haben sich in den USA breit gemacht, überall. Sind dann 2012, als der globale Markt losging, durch diese extremes Zurückdrehen, es wäre ja vollkommen okay gewesen, eine Förderung um 15-20%, aber eben nicht 35% anzufassen.
Das war dann nicht noch so zu viel, zu früh, als dass der internationale Markt die dann getragen hätte. Also so kurz und bevor du zubeißen konntest, hat dir jemand noch sozusagen das Butterbrot wieder ein Stück
genau.
weitergeschoben.
Und was ich so schade finde bei der Entwicklung ist, die deutschen Firmen sind dann im Heimatmarkt ausgetrocknet, haben Riesenschwierigkeiten gehabt. Viele haben ja auch die amerikanischen oder die spanischen, italienischen Niederlassungen weiterbetrieben und die Mutter ging pleite. Ja. Aber wenn du natürlich im Mutterland dann auf einmal Schwierigkeiten kriegst, dann kriegst du dieses Wachstum in anderen Ländern nicht mehr hin, weil du expandierst natürlich nicht in andere Länder, wenn es dir in deinem Heimatmarkt schwer
ist. Ja, dein fällt. Standbein ist halt, ne? So wie beim Fußball, Standbein und ja.
Genau.
Okay. Also aber so rückblickend ist schon nochmal ganz interessant, ne? Wenn jetzt heute immer so geschaut wird, so wo kriegen wir dieses ganze Zeug her und wie kriegen wir das hochgefahren, ne? Also dass du damals eigentlich so eine Industrie am Start hättest, wenn du, also heute würdest du wahrscheinlich noch gerne haben, diese ganzen.
Das ist der spannende Punkt.
Oder?
Das ist der spannende Punkt. Wir hatten dann ja ein, also dass die deutschen Hersteller alle Schwierigkeiten kriegen und Produktion nach China geht. Das ist ein normaler Prozess. Da kann man ehrlich gesagt auch auf die Politik nicht einprügeln. Was aber schade ist, ist, dass zwischen 2012 und 2018 die ganzen Handwerker kaputt gegangen sind. Also es sind wirklich
2012,
13, 14, genau, die Solateure, die sind wieder zurückgegangen in ihr Kerngeschäft, ja. Haben also wieder Schlitzeklopfen und Elektrohäuser und ist ja auch genügend Markt da gewesen. Mhm. Viele sind aber wirklich pleite gegangen, viele sind nicht mehr zurückgekommen und sind auch jetzt, als es wieder angezogen hat, Ende 2018, nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Und das ist ein Teil der Krux. Hätten wir diesen zugegeben überförderten Markt noch ein bisschen moderater abgestoppt,
ja.
Und das ist echt ein Vorwurf, den ich speziell Röttgen mache. Also er hat es damals nicht vernünftig gemanagt. Alle anderen haben da sicherlich auch Fehler gemacht, aber das ist wirklich ein Startschuss gewesen. Und diese Paralyse des Marktes, wo wir ja über Jahre, also beginnend mit 2013, 14, 15, 16, waren wir bei 1 Gigawatt Zubau im Markt, ne? Also quasi nichts. Das hat dazu geführt, dass über Jahre dieser Markt ausgetrocknet ist, die Handwerker auch kein Interesse hatten. Hätten wir das vorsichtiger gemacht und hätten wir den Markt beibehalten, wären wir global auch weiterhin im Lead als ganz viele deutsche erfolgreiche Firmen. Und wir hätten vor allem heute eine viel, viel größere Handwerkerbasis, die wir jetzt, wo die Photovoltaik wieder angezogen hat und die E-Mobilität und noch on top da drauf kommt und die Elektrifizierung der Hauswärme ja auch ein Riesenthema ist, ne, mit Wärmepumpen. Da fehlt uns das.
Okay, also genau. Und das ist ja das Ding, was du mit Instellien versuchst zu adressieren. Damals, ist ja so dein Narrativ. Damals hast du die Teile sozusagen organisiert. Nochmal eine Rückfrage da. Wie hast du denn das eigentlich geschafft, an diese Teile zu kommen? Wenn in da weltweit irgendwie Mangel war, wie hast du denn da mit deinem frisch gegründeten Unternehmen, mit so einer Plattform das irgendwie hingekriegt? Habt ihr so geile Kanäle gehabt oder?
Ja, das, also unterschiedlich. Das eine ist natürlich so eine Mischung aus Fragen, Flehen und Drohen.
Ja.
Aber das andere ist wirklich, so wie man ja auch im Prinzip Vertrieb macht, ne? Also Vertrieb ist ja gut einkaufen und ein bisschen teurer verkaufen. Ja. Und wenn man dann ein gutes Netzwerk aufbaut und gute Kanäle hat, und es gab ja genügend andere, die haben ja wirklich durch ihre Netzwerke, das waren ja wirklich Gelddrucklizenzen, also die Leute, die damals beispielsweise First Solar, ich weiß nicht mehr, ob der Name noch bekannt ist, First Solar ist ein Windschichthersteller, die dann 2007, 2008 geboomt haben ohne Ende. Das war also der heißeste Scheiß. Und wer einen First Solar Vertrag hatte, der hat wirklich an einem Modul, an einem Watt, also so ein First Solar Modul hatte 70 Watt damals. Heute haben die Module 1 Meter mal 1,70 Meter, haben ungefähr 350 Watt. Ne? Mhm. Die haben an einem Watt 40 Cent verdient. Das kannst du dir auch nicht mehr vorstellen. Heute kostet ein Watt 25 bis 30 Cent. Die haben damals, 2006 noch, haben die an einem Watt 40 Cent, die haben an einem Container Module, der aus den USA oder damals Südostasien, wenn man den bekommen hat, wenn die den rübergebracht haben, dann haben die an einem Container 80, 90.000 Euro verdient. Und die haben nur eine Rechnung gestellt, das war's.
Aber ich verstehe nicht, aber du meinst doch eben, damals waren die Teile knapp. Ich frage mich, wo haben die es denn herbekommen dann
sozusagen? Ja klar, gut, also die Produktion wurde ja hochgefahren, ne?
Ja.
Und es war knapp, aber wenn du es geschafft hast, irgendwie durch Beziehungen oder was auch immer, da an Module zu kommen. Und nichts anderes war ja unser Marktplatz. Also wir haben ja nur einen Bruchteil dieser Margen bekommen, weil wir waren ja kein Händler in dem Sinn. Wir waren ein Marktplatz, auf dem sich Händler getroffen haben. Mhm. Und wir haben mit in der Spitze knapp 100 Brokern weltweit die Module dann oder Modulkapazitäten aufgespürt und dann die miteinander handeln lassen.
Okay. Ja, hört sich und jetzt aber
gelassen an. Irgendwo gibt es die immer.
Ja, aber so das für so ein erstes Startup, wo man sozusagen sich selbstständig macht, ist das schon sehr spitz, sehr speziell. Ja, das ist also, klingt jetzt irgendwie sehr, sehr einfach von dich so, von dir so formuliert oder irgendwie sehr lässig an. Hast du irgendein Learning, was du aus dem ersten Ding jetzt noch heute sozusagen dich noch dran erinnerst, was du da gelernt hast oder mitgenommen hast aus der Zeit?
Ja, ich glaube, also da war die Lernkurve am steilsten, weil wenn du aus der Uni kommst, dann kannst du ja, also nach dem Abi bist du ja vollkommen unfähig, nach der Uni bist du eigentlich immer noch ziemlich unfähig. Und da ist es wirklich super spannend zu lernen, also eigentlich alles zu lernen. Ich habe wirklich alles aufgesaugt und alleine so Themen wie, dann hat uns mal irgendeiner gefragt, wir haben das Ding ja gebootstrapped, ne? Wir haben die
PFF Exchange
2005 bis 2010 gebootstrapped. Wir haben 2010 ein siebenstelliges Ergebnis gemacht, ohne eine einzige Finanzierungsrunde gemacht zu haben. Wir wussten bis 2009 gar nicht. Jemand hat mich dann mal gefragt, so ein Kunde, der auch so ein bisschen Venture Capital Erfahrung hatte, der meinte, was ist denn Ihre Exit-Strategie? What? So wie Exit-Strategie, was heißt das? Ja, Sie wollen die Bude verkaufen oder nicht? Ich so, keine Ahnung.
Ja. Okay.
Und dann haben wir eine erste Finanzierungsrunde gemacht und glücklicherweise dann auch tatsächlich kurz bevor der Markt zusammengebrochen ist, also für uns glücklicherweise, für den VC war das natürlich nicht so lustig, ne? Weil der hat natürlich eine Finanzierungsrunde genau auf der Spitze der Entwicklung Ende 2010 gemacht und 2011 ging der Markt ja dann wirklich in die Grütze. Ne?
Ja, das heißt so mit viel Naivität und viel Toastbrot habt ihr das quasi hochgezogen, das Ding. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Toastbrot, weil ihr wenig Geld wahrscheinlich für euch selber hattet, oder?
Ach so, Toastbrot. Ja, Toastbrot ist richtig. Ich habe verstanden, Todesmut. Das wollte ich jetzt ein bisschen eingrenzen. So mutig war es nicht. Aber Naivität schon, ja.
Ja, okay. Ja. Dann habt ihr aber irgendwann einen Exit gemacht dann mit dem Ding, oder?
Und ja, wir haben das in Teilen an einen Fonds, einen Londoner Private Equity Fonds verkauft, der eigentlich eher so Scale-Ups oder größere Unternehmen, so Mittelständler kauft. Aber wir waren eigentlich viel zu frühphasig dafür.
Okay. Und hast du dann, aber dann den Grundstein für deinen Reichtum schon gelegt damals
sozusagen? Nee, ich bin ja, wie du merkst, muss ich ja immer noch arbeiten. Ja. Ich tue das auch gerne. Und insofern war das alles moderat.
Okay, dann gehen wir nochmal in diesen Dreiklang rein. Also diese Plattform für die ganze Hardware. Gleich kommt Instalien, Plattform, sage ich mal, für Montagekapazität. Und was, wie nennst du das dazwischen, deine Greenergetic? Zeit oder das Modell, was du da gefahren hast, was war das für ein Engpass, den ihr lösen wolltet?
Na, da hatten zu der Zeit 2012, als die Greenergetic gegründet wurde, bis 2018, 2019, da war es ja gar nicht so einfach, das denkt man heute gar nicht, ne? Aber da war es ja gar nicht so einfach, Endkunden dafür zu gewinnen, eine PV-Anlage aufs Dach zu packen, weil Einspeisevergütung war niedrig, Strompreise waren noch nicht so hoch wie heute, das heißt also diese typische Grid-Parity, die wir ja dann 2013, 14 wirklich erreicht haben, die gab es noch nicht am Anfang.
Was ist für dich Grid-Parity?
Also genau, das ist ja ein sehr interpretierfähiger Begriff, also Grid-Parity, einfach ausgedrückt heißt, dass die Produktionskosten von dem Strom oder die Einspeise, die Vergütung unter die Stromkosten für den Endverbraucher sinken. Das heißt also ab dem Zeitpunkt, also das ist jetzt nicht die klare, die saubere Definition von Grid Parity, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich also für meinen Strom weniger Einspeisevergütung bekomme, als ich selber für den Strom bezahle. Ja, also für den PV-Strom weniger Einspeisevergütung bekomme, als ich selber bezahle. Ab dem Zeitpunkt kann man von sogenannter Grid Parity, das ist sehr verkürzt dargestellt, ausgehen. In dem Moment fängt es an, und das ist so ein Paradigmenwechsel, fängt es an, dass es spannend ist, diesen Strom selber zu verbrauchen. Und dann fangen auch die ganzen anderen Dinge, in denen wir jetzt erfreulicherweise ja schon drin sind. Wie optimiere ich den Eigenverbrauch und so weiter? Wie kann ich auch Netze entlasten und so? Das alles fängt dann damit an. Und das ist eigentlich die spannende Phase der Photovoltaik überhaupt erst gewesen, die 2014, 15 erst begann.
Also so vom Geschäfts- oder als man raus war aus der reinen Einspeisung ins Netz und dann guckt, was kann ich damit noch machen?
Genau.
Okay. So, und also, aber du sagst, du hast keine Endkunden gefunden. Deswegen habt ihr Greenergetic gebaut und habt, ja, das ist ja quasi so eine, wie würdest du es in aller Kürze beschreiben?
Ja, also vielleicht kurz noch die Überleitung von der PV Exchange zu Greenergetic. Ja. Also ich war viel damals in unserem, wir haben ja weltweit unsere Handelsagenten und Büros gehabt und eins war in San Francisco. Da bin ich natürlich immer sehr bereitwillig hingeflogen.
Ich komme vorbei, kein Ding.
Und in den USA fing damals schon 2010, 11 SolarCity, die ja dann von Elon Musk, also das ist ja der Lyndon Rive,
der Cousin oder so.
Der Cousin von Musk, ne? Mhm. Die sind ja damals nach oben geschossen. Ja. Ohne Ende, sind dann kurz vor der Insolvenz von Musk ja in die SolarCity, in Tesla integriert worden. Aber die waren damals riesig. Und die Idee, ganz pragmatisch, ganz schnell eine PV-Anlage online planen mit Google Earth und dann auch zu kaufen, das fand ich super. Und ich habe gesagt, das müssen wir auch in Deutschland irgendwie hinkriegen. An Endkunden schnell und einfach PV-Anlagen verkaufen. Ja. Mhm. Das war die Gründungsidee von Greenergetic. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, damit wir nicht so viel Kohle aufnehmen müssen, von VCs, bauen wir keine Endkundenmarke auf, sondern wir brauchen eine B2B-Marke auf, beziehungsweise eine White-Label-Marke. Das heißt also, Greenergetic ist nie als Greenergetic selber aufgetreten, hat nie selber an Endkunden PV-Anlagen verkauft, sondern hat sich immer das Stadtwerk als Partner geholt und hat gesagt, weißt du was, Stadtwerk, du hast viele Endkunden, wir haben eine Online-Plattform, die einem Kunden im Self-Service eine Planung ermöglicht. Wir haben die Leute, die hier am Telefon sitzen, die den Kunden beraten. Ja, die ziehen sich in der einigen Sekunde den Hut von den Lechwerken auf, in der nächsten Sekunde den Hut von der Innogy und beraten deine Kunden am Telefon, in Web-Sessions und so weiter. Bringen die bis zum Abschluss, kümmern sich darum, dass die Anlage, die Komponenten bestellt werden, dass das ganze Zeug zum Kunden geliefert wird, dass ein Handwerker aus der Region das Ding installiert und alles End-to-End-Prozess funktioniert. Ja. Das fanden die meisten Stadtwerke gut. Die waren damals 2012 noch gar nicht auf dem Trip, Non-Commodity zu machen. Ne? Also Non-Commodity, Speicher, PV, das war alles für die noch Neuland.
Aber warum, ich frage mich gerade, sorry, warum habt ihr euch eigentlich die Stadtwerke ausgesucht? Heute scheint es irgendwie so zwangsläufig gewesen zu sein, aber früher war es doch so, es waren die Solateure, die das vertickt haben, das Zeugs. Ne? Ja. Und war das jetzt deswegen, weil die Solateure halt weg waren, aus den vorhin beschriebenen Gründen? Und
nee, gar nicht.
Nee, gar nicht. Weil ihr seid ja zu so einem Partner gegangen, eher so, ihr müsst das doch eigentlich machen, oder? Und die so, hä, what? Also sie sind ja nicht so der Natural-Born-Player damals gewesen für das.
Genau, Thema, genau.
Ja, warum habt ihr es trotzdem gemacht?
Und noch viel schlimmer, viele haben mal gesagt, ihr Verräter, ihr könnt doch nicht mit diesen bösen Leuten da euch ins Bett legen, ja, das die Energieversorger, das sind die Bösen und so, ne?
Ja, genau, weil es war ja diese PV und diese erneuerbaren Energien sind ja auch noch, haben ja auch im Schuss Ideologie mehr oder minder immer drin gehabt. Ne?
Ja. Also ich habe das ehrlicherweise auch vor der Gründungsidee von Greenergetic ehrlich gesagt nie so richtig mitgetragen. Also ich bin der Meinung, wobei ich muss dazu sagen, vor Greenergetic, also vor 2010, haben die Energieversorger das ja tatsächlich eher bekämpft. Ne? Ja. Und insofern waren wir da im Kampf gegen die wirklich bornierten Energieversorger, waren wir da vereint. Ja. Aber in dem Moment, wo ein Energieversorger anfängt, PV-Anlagen zu verkaufen, ist erstmal egal, warum, ja, ob er das aus Opportunismus macht oder was auch immer, ist es ja zunächst mal gut. Mhm. Und in dieser saure Gurkenzeit 2012 bis 2018, wo die Energieversorger massenhaft verstanden haben, dass sie in dieses Geschäft reingehen müssen, allerdings kamen die, ich nehme mal diese Gleichung von dem etwas dümmeren, älteren Bruder, der dann auf die Party kommt mit 10 Flaschen Wodka und alle liegen schon besoffen in der Ecke. Ja, das so war der Energieversorger 2012. Ja, alle fettgefressen und in Insolvenz befindlich, lagen sie alle da rum. Und der Energieversorger hat die Party nochmal angeheizt, hat es aber nicht geschafft. Ja, ist ja klar. Ne? Wenn alle durch sind, dann kriegt man das nicht hin. Die Energieversorger haben in dieser Zeit aus meiner Sicht überhaupt dazu beigetragen, dass der Markt nicht komplett auf Null runtergefahren ist. Und weil die haben Werbung gemacht, wie die Verrückten.
Also als der Markt so immer weiter Richtung Boden ging, haben die mit eurem Tool ihn quasi noch so ein bisschen, ja, wie du sagst, am Leben gehalten sozusagen, dass da überhaupt noch was passierte. Ne? Kennst du noch irgendein Stadtwerk, was die meisten PV-Dinger verkauft hat über euer Greenergetic?
Ja.
Das war das erfolgreichste Stadtwerk. Kennst du das
nennen? Oder ist das ja. Also würde ich sogar sehr gerne nennen. Also das waren die Lechwerke, eine Innogy-Tochter, genau. Die sind kein Stadtwerk, die sind Regionalversorger. Ja. Aber mit denen haben wir tatsächlich, man kann das relativ gut messen, ne, die Marktanteile, weil man über die Bundesnetzagentur ja monatliche Daten bekommt, auf Postleitzahlen scharf, wie viele Anlagen gebaut wurden. Und wir haben die Lechwerke mit gemeinsamen, wirklich intensiven Anstrengungen haben wir die auf 30% Marktvolumen geschafft zu bringen in ihrer Region.
Da kann man immer in diesem Marktstammdatenregister, kann man da mal gucken, oder? Ist das das?
Genau, heute Marktstammdaten, damals war es Bundesnetzagentur.
Ja, okay.
Und das war wirklich super. Und die haben aber auch unheimlich viel gemacht.
Und es ist halt Augsburg auch, ne? Also schön sonnig sozusagen, ne? Ich glaube, ich habe da ja auch mal gelebt, da sind auch viele Einfamilienhäuser, bilde ich mir so ein.
Ja.
Aber so guter regionaler Spot und dann ordentlich Gas gegeben auch, sagst du, ja?
Genau, also die haben sich wirklich sehr, sehr engagiert und die sind auch so ein bisschen das Vorzeigeunternehmen im RWE-Konzern gewesen damals. Also RWE hat ja klassischerweise schon immer viele Beteiligungen an Stadtwerken gehabt und der Matthias Schwanitz, der damals dort die Leitung des Vertriebs hatte, der hat das Non-Commodity-Geschäft auch für sich entdeckt und hat gesagt, wir müssen da rein. Die haben sehr viel Energie reingesteckt und da kann ein Energieversorger schon durchaus auch was draus machen. Es war in der Zeit aber trotzdem sehr, sehr teuer, Kunden zu rekrutieren. Heute ist es relativ einfach, ne? Also Kunden online abzufischen.
Ja, und aber gibt es noch so kleinere Stadtwerke, Utility 4.0, der Podcast kommt, oder ich ja auch aus diesem Normalo-Stadtwerk, also Regionalversorger, Energy, das sind ja schon Riesenläden auch, die haben dann ja auch Leute, die sich um so einen Kram kümmern können. Kommen danach noch, hast du noch ein Beispiel vom Stadtwerk, so ganz normal 100, 200.000 Einwohnerstadt, die wirklich auch da was gerockt haben?
Ja, wir hatten in Hessen einen kleinen Versorger, die haben auch gestartet, da habe ich mit dem Vertriebsleiter eine Wette gemacht, dass wir innerhalb von, ich glaube, anderthalb Monaten oder so 20 Anlagen verkauft bekommen. Ja. Oder 25 war es. Wir waren am Ende dann zwei Anlagen zu wenig, aber haben trotzdem eine beeindruckende Zahl dahin gelegt. Ja. Es gab einige kleine, die auch intelligente Werbung gemacht haben und die natürlich genau dieses Modell von Greenergetic gut fanden, weil sie sich um nichts kümmern mussten. Heute ist es so, dass die meisten Energieversorger versuchen, viel von dieser Wertschöpfung auch selber abzubilden. Und das ist auch richtig so.
Ja. Aber vielleicht war es früher auch so ein bisschen, haben die das zu sehr verinnerlicht. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Dann haben sich ja auch ganz viele um gar nichts gekümmert. Und dann ist es auch nicht funktioniert. Ne?
Ja.
So eine kleine Fußnote hättet ihr vielleicht noch spendieren müssen.
Das stimmt.
Weil was hätten sie sich mindestens kümmern müssen und auch mehr, also die anderen Stadtwerke, die da vielleicht nicht so mit reüssiert sind.
Also ich glaube, heute, vor allem auch auf heute bezogen, ne? Sind wir in etwas anderen Situationen. Die Kunden fragen grundsätzlich sogar von sich aus ja nach. Das heißt, wenn wir jetzt mal beleuchten, was das Stadtwerk sinnvollerweise machen sollte, ich bin weiterhin absolut davon überzeugt, dass die Energieversorger die Stadtwerke in den Non-Commodity-Vertrieb reingehen müssen. Das heißt, die müssen PV anbieten, die müssen Ladeboxen anbieten, Speicherlösungen und auch Wärmepumpengeschäft. Und sie müssen ihre Kunden davon überzeugen, dass sie der erste Ansprechpartner zu dem Thema sind. Das haben die übrigens die meisten mit Ladeboxen relativ gut hinbekommen. Also das Ladebox-Thema, als der Markt zugegeben noch klein war, haben die Stadtwerke sehr stark geschafft zu besetzen. Und ich habe das Gefühl, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung, dass sie sich inzwischen schon wieder den Rang ablaufen lassen, obwohl wir sie sehr gut gestartet sind.
Aber so eine Ladebox ist ja vielleicht für viele auch nur so eine verlängerte Steckdose, ne? Fürs Auto. Oder lag es daran, das ist ja eigentlich nur ein Verteilungsding. Weiß ich nicht, PV ist ja erzeugen, ne? und sozusagen erneuerbar, nicht konventionell, wie die Stadtwerke es sonst gemacht haben. Meinst du, das war so ein Unterschied, warum die Stadtwerke
das immer ist
bei der verlängerten Steckdose, das kriegen sie hin, aber dieser Switch bei der Erzeugung und dass jetzt der Kleine auch noch einspart, so dass die da, dass das irgendwie, keine Ahnung, so.
Ja, also ich glaube, dass die Stadtwerke verstanden haben, dass sie den Solartrend komplett verpennt haben. Der Markt ist einfach anderweitig vergeben und dann in einen vergebenen Markt reinzugehen, ist schwierig. Mhm. Das Zweite ist, dass sie natürlich bei der, genau wie du sagst, ne, die Ladebox hat ja den angenehmen Vorteil, dass man sich nicht selbst kannibalisiert, sondern dass man im Zweifelsfall sogar noch aus anderen Branchen, nämlich den ganzen Big Oils, den Markt wegnimmt. Und das ist ja auch eine Riesenchance für die Stadtwerke oder für die Energieversorger, die stromseitig unterwegs sind, dass sie eigentlich qua Marktentwicklung, nämlich Hausbrand elektrifiziert sich, Mobilität elektrifiziert sich. Qua dieser Marktentwicklung haben sie einfach etwas auf den Tisch bekommen, einen zukünftigen Windfall-Profit, den sie eigentlich jetzt nur noch versuchen müssen zu monetarisieren. Das heißt also, sie haben die Möglichkeit mit Ladeboxen den Absatz ihres Stroms deutlich zu erhöhen. Und damit haben sie natürlich einen doppelten Incentive, während bei Photovoltaik sie sich eigentlich selber kannibalisieren. Genau. Aber sie haben es trotzdem auch gut gemacht mit den Ladeboxen.
Zwei Fragen dazu. Wer hat denn heute den PV-Markt? Du meinst eben, der PV-Markt, den haben die verpennt, der ist in anderen Händen. In welchen Händen ist der denn heute, der PV-Markt?
Also ich glaube, dass ich nehme immer diese Gleichung. Vor 10 Jahren wurden 90% aller Anlagen von Installateuren verkauft und auch von Installateuren verbaut.
Ja.
Und heute werden 10% aller Anlagen, das ist sicherlich eine etwas zu niedrige Zahl, aller Anlagen im Markt von Installateuren verkauft. Aber immer noch 90% aller Anlagen von Installateuren verbaut. Das heißt, 80% verkauft irgendjemand anders.
Ja, und wer?
90. heute sind es in großer Stückzahl große Energieversorger. Mhm. Es sind in sehr großer Stückzahl die privaten Online-Firmen, also eine Enpal zum Beispiel hat sich gigantisch entwickelt, Zola, die sind ja alle mit hochgerüstet mit Venture Capital.
Ja.
In der Lage, den ganzen Energieversorgern da Paroli zu bieten. Aber es sind tatsächlich Online-Buden, die sehr effizient und prozesseffizient auch den Vertrieb organisieren und teilweise eben auch schon den Verbau.
Ne? Ja, also du sagst eigentlich, der Markt für, also jetzt deine Einschätzung, der PV-Markt für Stadtwerke und Energieversorger, da sind die nicht mehr drin, da sind die nicht mehr dabei.
Also die genauen Zahlen habe ich nicht, aber ich glaube schon, dass inzwischen auch durch die letzten Jahre, die ja die Energieversorger auch mit sehr, sehr viel Nachhaltigkeit, die sich positioniert haben als Anbieter von PV-Anlagen, dass die schon eine Rolle spielen. Ne? Also die haben da schon gegenüber, also wenn ich jetzt mal 2020 mit 2010 vergleiche, ist das ein dramatischer Unterschied, weil 2010 hat fast kein Energieversorger an einen Endkunden eine PV-Anlage verkauft. Heute bietet das zumindest fast jeder Energieversorger an. Und ich glaube, dass auch signifikant Anlagen verkauft werden von Energieversorgern. Genaue Zahlen habe ich aber leider nicht.
Und die andere Frage, die ich jetzt noch hatte, ist super interessant, finde ich, das mit dir über ein bisschen mit diesem Markt und die Entwicklung zu schnacken. Du meintest eben, Ladesäulen sind sie eigentlich gut gestartet, aber jetzt fallen sie wieder zurück. Warum meinst du das? Die Stadtwerke oder die Energieversorger?
Also ich sehe, dass die gerade die Big Oils, was das Ladebox-Geschäft angeht, ziemlich stark Fahrt aufnehmen und da auch aggressiv reingehen.
Mhm.
Und natürlich auch über andere Kanäle, auch da, wer eine PV-Anlage verkauft, der verkauft die Ladebox relativ einfach mit.
Mhm.
Und deswegen gibt es da meiner Auffassung nach relativ viele Player inzwischen. Und ich glaube auch, dass die Big Oils sich das nicht nehmen lassen, in dieses Geschäft zu besetzen, weil die haben inzwischen komplett verstanden, dass wenn das EV-Charging Geschäft den Stadtwerken oder den Energieversorgern überlassen, dass sie dann zukünftig ihr Geschäftsmodell einfach einpacken können.
Ja, gut, dann gibt es halt das nicht mehr.
Genau.
Ja, also gleichzeitig, ich meine, ich frage mich immer, warum gehen die da nicht rein oder warum? Ich habe dann immer so die letzte EY-Studie hier über Stadtwerke und Kommunen. Da war hier Achim Südmeier, redet dann von der reinen Energie und sagt, alles zu kleinteilig, alles zu klein, zu puzzelig. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Achim Südmeier so, der kommt noch aus dieser ganz guten alten Welt, wo man einfach irgendwie einen Vertrag im Kundencenter einfach unterschreibt und dann hat man 10 Jahre irgendwie eine geile Marge mit Commodity. aber es gibt schon immer dieses, alles zu klein, alles zu kompliziert, alles ist ein Projekt, ich habe die Leute nicht dafür, kann ich dann auch immer zum Teil verstehen, wenn du das vergleichst mit dem, wie es früher war, ne?
Also bei Achim Südmeier würde ich da, das, also die Aussage ist richtig, die stimmt natürlich auch. Ne? Das sind alles Kleinstprojekte.
Kleinstmargen, die du zusammenkrümeln musst, die musst du teilen. Und du hast noch, letzter Punkt, du hast auch gar nicht das Abrechnungssystem dafür, für dieses ganze Zeugs. Ja. Ne? Also das dafür gibt es jetzt ja PowerCloud und Co., aber die haben ja alle noch diese Systeme, die einfach nur Commodity können. Und dann sind natürlich die Prozesskosten noch dreimal höher auf diese Minimarge, nicht darauf vorbereitet, so, ne?
Ja, aber absolut. Du musst das auch sagen. Beim Achim Südmeier ist das so. Ich weiß, dass das auch seine Position ist. Das liegt aber eigentlich nicht in seiner Natur, glaube ich, weil ich habe sehr oft mit ihm darüber schon gesprochen und der findet das Thema auch spannend. Nur ist er natürlich leider Vorstand eines Energieversorgers, der zwar sehr, sehr groß ist, aber der verhältnismäßig wenig Einfamilienhäuser hat. Also jetzt am Gesamtportfolio gemessen.
Da bist du schön in diesem Stand von Altbauwohnungen und irgendwie Mietshäusern und
Genau. Okay. Genau. Er ist aber derjenige, der damals, das wissen vielleicht gar nicht die meisten gar nicht, er hat bei der RWE, und das war damals ungefähr zu der Zeit, wo sich RWE ja auch an Green Energetic beteiligt hat, die haben sich ja 2015 an Green Energetic beteiligt, hatte er diese RWE-Online-Welt, wo wirklich so alle Non-Commodity-Produkte dargestellt wurden und so weiter, die hatte er mit initiiert. Also er ist gar nicht so ein Ablehner von diesem Non-Commodity-Geschäft, sondern das ist schon für ihn auch ein relevantes Thema, also so habe ich ihn zumindest verstanden. Nur bei der Rheinenergie ist es leider, da sind andere Themen, da sind Quartierskonzepte, Mieterstrom und so, das ist alles viel drückender, als jetzt den Endkunden eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen.
Ja, wobei auch diese anderen Sachen wie Mieterstrom ist ja genauso kleinteilig.
Und, ja. Ist richtig, passt aber doch deutlich besser ins Beuteschema von der Rheinenergie. Mhm.
Ja, okay. Ja, so Pausen muss man auch mal machen zum Nachdenken. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Green Energetic dann, also was ich eben noch gedacht habe, ist, es wird mir dann nochmal wieder so klar, als du gesagt hast, die brauchen halt diese ganze Bestellstrecke online, was ihr da bei Green Energetic gebaut habt. Also das brauchst du also mindestens als Energieversorger auch, um das zu machen, vorne. Und dann wird mir aber auch klar, hinten hättest du auch viel früher schon so eine Power Cloud oder irgendwas anderes gebraucht, um das flexibel abrechnen zu können, oder? Weil wie Green Energetic hat ja nicht abgerechnet, oder? Oder
nee.
Das habt ihr dann übergeben an, keine Ahnung, Schleupen, SAP, ISU, oder?
Naja, also wir haben natürlich mit der Green Energetic, wir hatten zwei Dinge. Das eine war ein normales Kaufmodell. Also der Energieversorger konnte entscheiden, ob er selber verkaufen oder verpachten wollte.
Ja.
Oder ob das ganze Green Energetic verkaufen oder verpachten sollte.
Ja.
Und viele Energieversorger haben dann gerade in den Anfängen gesagt, ja, macht ihr mal alles und wir sind nur so der Lead-Generierer und kriegen eine Provision. Das ist aber natürlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
Nee.
Und die meisten sind dann dazu übergegangen, selber zu verkaufen, zu verpachten. Wobei selber verkaufen, verpachten war, die stellen eine Rechnung. Ne? Alles andere haben ja weiterhin wir gemacht.
Ja.
Deswegen gab es da eigentlich gar keine Abrechnung. Wie die dann ihre monatlichen Pachten, also diese Dauerschuldverhältnisse, was ja eigentlich ein Energieversorger sucht. Deswegen ist PV an sich schon ein interessantes Modell. PV-Pacht ist ein interessantes Modell für Energieversorger, weil ich natürlich in diesem Dauerschuldverhältnis weiterhin mich bewege. Mhm. Wie die das abgerechnet haben, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil wir dann tatsächlich als Green Energetic da an der Stelle meistens raus waren.
Ja. Ich weiß aber nur heute, dass viele, oder das ist, ich höre auch Stimmen, dass Stadtwerke haben schon mehr Aufwand mit ihren wenigen Contracting-Verträgen, die abzurechnen, im Vergleich zu ihren schlechten Schleupensystemen, mit denen sie auch ganz Commodity ganz schlecht abrechnen. Aber sozusagen, da sind schon ganz wenige Verträge, machen mega Aufwand für die Abrechnung.
Ja.
Ja, und einfach, da denke ich immer, das ist einfach alles gar nicht da. Dieses kleinteilige, nitty-gritty, schnell reagieren am Frontend, sozusagen im Backend, bei der Abrechnung.
Ja.
Da ist noch viel zu tun. Okay, jetzt räumen wir nochmal auf. Green Energetic, RWE ist dann da eingestiegen. Genau, da habe ich dich dann auch mal gesehen am Kölner Hauptbahnhof, wenn du da irgendwie Bericht erstatten musstest, irgendwie in Essen und nicht nach Bielefeld gefahren bist. War das rückblickend eine gute Liaison da irgendwie mit so einem riesen Corporate und dem kleinen Bielefelder
Startup? Ja. Also grundsätzlich ist es natürlich ein Ritterschlag, wenn ein Großkonzern in einen investiert und noch dazu ein Großkonzern, der zuvor eigentlich so eher versucht hat, mal das Ding klein zu machen. Ne? Ja. Von daher war das schon echt super. Es hängt, und das habe ich auch festgestellt, sehr stark von den handelnden Akteuren ab. Und zwar egal, ob du einen Strategen drin hast, ob du einen VC drin hast. Mhm. Klar, auch ein VC, derjenige, der dich dort betreut, der ist ganz maßgeblich auch daran beteiligt, ob die Beziehung gut läuft oder schlecht läuft. Und so ist es eben bei einem Strategen auch. Es gibt ja nicht die böse RWE oder die gute RWE, sondern es gibt da immer die handelnden Akteure. Ja. Und in so einem Riesenhaufen kannst du gute, kompetente handelnde Akteure haben, die eben auch wissen, was sie tun und die auch wissen, wie man so ein Unternehmen steuert. Und du kannst halt wirkliche Idioten haben. Mhm. Ich habe offen gestanden alles erlebt und ich bin weiterhin ein Freund von Strategen. Allerdings muss man sehr genau einem Strategen, und das ist vielleicht das Learning, ich glaube, dass wir sehr stark auf die möglichen Wünsche eingegangen sind. Und ich bin der Meinung, als Unternehmer musst du einem Strategen sagen, das ist meine Roadmap. Ich freue mich, wenn du dich auf den Beifahrersitz setzt und mitfährst oder auch auf den Rücksitz setzt.
Aber greif nicht ins Lenkrad, ne?
Ja, aber greif mir nicht ins Lenkrad. Und das ist auch eine Position, die ich relativ stark und selbstbewusst vertrete. Das war nicht immer so. Ich meine, 2015, als die RWE dann investiert hat, das ist 7 Jahre her. Ich meine, ich bin zwar schon etwas älter, aber das ist, war halt meine erste Erfahrung mit einem größeren Strategen. Mhm. Und ich glaube, solche Strategen muss man sehr gut führen. Dann funktioniert es auch sehr gut. Und ich brauche die richtigen Partner. Die hatten wir an vielen Stellen, also gerade an der Anfangsphase war das sehr, sehr, sehr angenehm, mit den Leuten da zu arbeiten. Mhm. Nur die wechseln natürlich auch. Ja. Ne? Und der, mit dem du jetzt den Deal machst, das ist nicht mehr der, mit dem du dann den Exit verhandelst. Ja. Das ist Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2, bei der Energy kam natürlich ein Thema dazu. Die sind ja mitten in dieser Phase von der E.ON. Ja. Sozusagen geschluckt worden. Das war ja kein Merger und das war noch nicht mal eine freundliche Übernahme, sondern es war eine extrem, also ich will jetzt ja kein, ich habe ja keine Interna, ich war ja kein RWEler, sondern ich bin ja nur eine Beteiligung oder habe eine Beteiligung der RWE geführt, noch dazu eine Minderheitsbeteiligung. Deswegen waren wir wirklich nicht fest in dem Unternehmen implementiert oder installiert. Aber das, was ich so gefühlt habe, ist, das war eine lupenreine feindliche Übernahme, also eine Auslieferung von Schmitz an Tyson.
Ich glaube, die haben sich einfach zusammengesetzt irgendwo, keine Ahnung, in diesen Tagungshotels und haben das ausgebaldobert und dann.
Möglich, ja. Jedenfalls ist es also von den Energy-Mitarbeitern, und das zeigt sich jetzt auch in dem Management-Table, wenn man sich die Firma anschaut, ist es jedenfalls nicht unbedingt so als positiv wahrgenommen worden, zumal die Energy ja mit viel Engagement und auch Identifikationspotenzial ihre eigene Marke gerade mal ein Jahr vorher gelauncht
hat. Fand die eigentlich schon auch dann cooler als die E.ON. Die vorher fand ich immer ganz cool, aber was sie da hingestellt haben zuletzt, das fand ich schon sehr beeindruckend
da. Genau. Und auch die Kultur von Energy, also das, was Therium da implementiert hat, das war zwar alles jetzt nicht unbedingt auf Profit aus und da war viel, komm, wir schmeißen mal Geld auf irgendwas und gucken, was passiert. Aber dieser Habitus, auch der Habitus der Energy insgesamt, der RWE, die Stadtwerke auch als Beteiligte zu sehen und über die auch, also auch über die Leistungen auszurollen und denen Leistungen zu geben, fand ich eigentlich immer ganz partnerschaftlich. Das hat natürlich eine E.ON nicht. Eine E.ON hat keine Stadtwerkebeteiligung gehabt und deswegen waren die immer sehr stark auf den Fokus der eigenen Marke. Ne? Ja. Aber das ist etwas, was ich gesehen habe, und das ist definitiv was, wenn ich gewusst hätte, dass wir in ein solches in so eine solche Übernahmemühle geraten, dann wäre ich da nicht reingegangen, denn das ist wirklich Paralyse pur. Ne? Also so eine Übernahme, die, ich weiß noch, die ist Sonntagnachmittag, ist das announced worden und wir hatten am Montag eigentlich so eine Art Closing Session mit einem ganz großen strategischen Investor, der eigentlich mit übernehmen sollte und der auch mit der Energy gemeinsam schon in anderen Projekten war und so. Das war also wirklich, wir waren gemacht füreinander. Und ich habe dann am Montag eingeläutet mit den Worten, ja, wir sollten jetzt mal die Nachrichten vom Wochenende, sollten wir jetzt einfach mal nicht zu hoch hängen. Also das war die Nachricht, dass E.ON die Energy schlucken würde. Ja. Und dann sagte der Jurist.
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Genau. Herr Maidefo, nein, also das ist für uns keine Randnotiz. Und um das hier mal klarzustellen, das ist für uns nicht eine Nebenbemerkung, sondern das ist für uns ein Paradigmenwechsel. Und deswegen legen wir hier erstmal auf Eis. Ja. Und das war ein bisschen schade. Und in der weiteren Entwicklung muss man schon sagen, dass natürlich auch der Konzerner an sich, das ist gar kein qualitatives Merkmal, aber der Konzernmensch ist natürlich im Vergleich zum Startupler schon etwas anders und sicherheitsorientiert und der reagiert in der Regel nicht unbedingt mit lockerem Geschäftsgebaren auf so eine Übernahmesituation. Ne? Ja. Also da kämpft halt jeder um seine Pöstchen.
Und dann war sozusagen auch Wie ist das jetzt weitergegangen, das ganze Greener Jetty? Ich gucke gerade, gibt's
heute? Ja, genau. Also die Greener Jetty gibt es zwar noch, aber die ist tatsächlich in der, also die Energy hat die Greener Jetty dann komplett gekauft, zu 100%. Ja. Mhm. Und dann ist die die Transaktion Innogy E.ON war dann schon in vollem Gange. Und die E.ON hat allerdings den Solarbereich bei der Innogy stark umstrukturiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und die E.ON hat ja auch durch die Innogy, also das ist ja auch öffentlich bekannt, hat ja auch irgendwo Größenordnung 70 Beteiligungen, Startup-Beteiligungen, und das alles natürlich irgendwie zu sortieren und zu glätten, das ist eine riesen Mammutaufgabe. Und da geht allerdings auch einiges unter die Räder.
Unter die Räder gekommen dann quasi. Mhm. Aber du bist kurz, also du bist dann raus, dann, also so, du hast es dann so, oder wie?
Ja, also ich hatte schon 2018 gesagt, dass ich Ende 2018 aufhören werde. Ja. Und das war auch alles im Guten und auch verstanden. Das war für mich, ich habe ja bisher die PFA Exchange hatte ich 6 Jahre lang, 7 Jahre lang begleitet. Ja. Und die Green Energetic habe ich dann auch 6, 7 Jahre lang begleitet.
Das ist für dich so ein natürliches, wo du sagst, nach 7, 8 Jahren.
Das hängt natürlich von der Entwicklung der Firma ab. Ne? Aber grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass man eine einigermaßen zügig wachsende Firma hat und man dann auch Strategen mit drin hat, dann, das muss nicht so sein. Ich glaube auch, dass es bei der Installion tatsächlich einen etwas anderen Weg gehen wird und kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass du natürlich irgendwann in die Größenordnung kommst, wo gerade wenn du einen Konzern drin hast, du als Unternehmer so ein bisschen an deine Grenzen kommst von dem, was du an gestalterischem Spielraum eigentlich haben möchtest. Ja. Und das ist für Leute, die sehr starken Freiheitsdrang haben, ist das immer schwierig. Deswegen sage ich eben auch, es gibt eben die Konzernleute und es gibt die Startupler und die haben beide ihre Vor- und Nachteile, aber du solltest einen Startupler nicht in den Konzern zwängen und andersrum auch nicht.
Ja, gutes Bild. Läuft die Software denn draußen noch irgendwie? Also
ja, allerdings hat E.ON, ich hatte ja gerade schon gesagt, also die E.ON ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, Energie, also Stadtwerke zu hofieren und denen jetzt irgendwie Marktchancen zu ermöglichen. Und insofern ist es also nicht das Interesse der E.ON, glaube ich, bin heraus aus dem Ganzen. Ne?
Also wenn die jetzt bei den Lechwerken vorbeikommt, das ist jetzt dann eine E.ON-Beteiligung, oder? Keine Ahnung.
Ich weiß es ehrlich gar nicht. Aber ich glaube, die Beteiligungen sind größtenteils auch in die E.ON mit rübergegangen.
Also ein paar, also man könnte sich vorstellen, dass wenn die dann da hinkommen und das sozusagen so ist, dass sie dann sagen, hier, das Green Energetic, das tauschen wir jetzt mal aus oder das, keine Ahnung, haben die eine eigene Lösung da?
Ja, oder? Also die E.ON Solarlösung ist eigentlich E.ON. Das heißt also, die sagen, E.ON verkauft hier und das machen sie auch sehr gut. Ne? Also ich hatte zu dem damaligen Leiter der PV-Sparte, hatte ich damals auch einen sehr, sehr partnerschaftlichen Draht. Wir haben uns da ausgetauscht und haben das wirklich exzellent gemacht. Also das muss man in der E.ON lassen. Ich bin der Auffassung, dass die E.ON einer der Top 10, wenn nicht Top 5 Player in der Photovoltaik ist heute.
Ne? Ja,
also
genau.
Die haben das echt toll hinbekommen.
Das fand ich halt auch immer so in der Wahrnehmung. Zum einen, ne, so RWE mit diesem Kommunalen und alle sollen leben. Das war, hatte auch was. Aber E.ON war immer so stringenter und war mehr direkt irgendwie zum Markt und war konsequenter, wirkte das alles. Ne? Da wurde mehr, keine Ahnung, durchregiert oder es war irgendwie stringenter alles. Und alles, was sie so angefasst haben, war halt so, ja, so kann man das gut machen. Und bei sah es auch gut aus, so, aber ja, es hatte nicht so diese Stringenz oder so, dieses, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja,
aber,
ja. Ne? Es ist, glaube ich, also nochmal, ich bin ja nicht so tief in den Konzernuntiefen da gewesen, aber das Gefühl würde ich auch sehen oder die Einschätzung würde ich teilen, dass eine E.ON etwas härter durchregiert wurde, während bei der Energie das Ganze ein bisschen basisdemokratischer war und viele eben auch mitgeredet haben. Und es war entsprechend schwieriger, auch mal einheitliche Lösungen durchzusetzen. Das ist so ein bisschen wie die Grünen und die CDU, als sie noch in einem anderen Zustand war.
aber Green Energetic hätte doch auch sowas werden können wie Solar oder Enpal, oder? Also so, oder hätte sich es dahin entwickeln können?
Das nie?
Nee. Okay.
Genau, also das nie, weil wir waren ja immer ein B2B beziehungsweise eine White-Label-Lösung. Also wir haben, und das ist auch ja heute bei der Installion so, wir haben immer uns als Dienstleister von den Stadtwerken betätigt. Während Enpal ja ganz klar die Endkundenmarke nach vorne stellt, während ja. Solar ganz klar die Endkundenmarke okay. nach vorne stellt. Insofern sind die Geschäftsmodelle, ähnlich ja. übrigens auch wie jetzt heute mit Instellion, ne, sind wir auch ein Dienstleister für die Branche. Wir sind zum Beispiel auch ein sehr, sehr partnerschaftlicher Dienstleister für E.ON. Also wir arbeiten sehr gerne und sehr gut mit der ja. E.ON zusammen und montieren für die PV-Anlagen.
Ja, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ihr werdet vielleicht eher so ein E-Pilot, ne? So, das ist sozusagen so ein Frontend, die sozusagen Kundenerlebnisstrecken bauen für verschiedene Sachen und ihr habt es halt für PV vor allen Dingen gemacht. Vielleicht ist das so die richtigere Analogie, oder?
Ja, ich widerspreche dir auch da nur ungern.
Aber, ja, du immer.
Aber das stimmt, also E-Pilot ist ja stärker als ja, eigentlich als Netzwerkplattformlösung gedacht, während wir mit Greenergetic schon deutlich stärker auch in der Wertschöpfung waren. Und insofern ist das auch in Teilen vergleichbar. Ich glaube, was sich gut vergleichen lässt, ist das Vattenfall Wheeling, heute Vattenfall Wheeling, ja, damals Triangle T-Pad. Mhm. Ne? Das ist ein wirklich 1:1 Wettbewerbslösung oder auch das, was dabei war mit der mit ihrem Online-Tool macht oder eine IBC. Also es gab ja sehr, sehr viele Kopierer der Greenergetic-Lösung, die gesagt haben, Mensch, wir nehmen tatsächlich die großen Marken Piggyback und oder nutzen diese großen Marken, um die Kunden angehen zu können. Damit spart man sich eben eine ganze Menge Marketing. Das ist ja auch eine sehr sinnvolle Geschichte eigentlich. Und geben diesen Marken aber alles an die Hand, was es braucht. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für Wettbewerb. Das Vattenfall Wheeling, Greenergetic, die okay. BayWa-Lösung, die IBC-Lösung, die also so ein Rundum-Sorglos-Paket, aber auch in Abstufungen, ne? Also sehr modular auch den Energieversorger, das Stadtwerk, eigene Leistung mit einbringen lässt. Mhm. Das ist vergleichbar.
Gut, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch wenn man im Markt drin ist, diese Geschäftsmodelle so auseinander zu fummeln. Gut, dann kommen wir mal zum dritten Ding hier. Nach einer Stunde sieben kann man ja auch mal zu dem eigentlichen aktuellen Unternehmen kommen. Instellion, bevor sich die Hörer fragen, nochmal Instellion, was soll das? Du hast mir ja die Geschichte erzählt von der Namensfindung auf dem Klo, wenn ich sagen darf. Oft kommen einem da die besten Ideen. hat schon immer noch was Männliches drin, ne? Aber passt ja vielleicht auch zu so einer Monteurkiste, oder? Handwerker, Monteure,
ja.
Da sind Stallions,
ja.
Oder?
Genau, also es ist natürlich, obwohl ich sehr viel Wert drauf lege, dass wir hier gemischt, also vor allem in der Zentrale, haben wir natürlich deutlich mehr weibliche Mitarbeiterinnen als männliche Mitarbeiter.
Gender, aber im Handwerk, in eurer Ansprache, sagt ihr HandwerkerInnen?
Ja, also da ich ja ein MBA in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht habe, ja. ist es für mich natürlich wichtig zu gendern. Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen schwierig, aber ab und zu gender ich, aber ja. ich bin kein Hardcore-Genderer.
Aber ihr jetzt bei Instellion mit, also wir kommen gleich noch drauf, was ihr macht, aber ihr macht viel mit Handwerkern, also das schon. Also ich stelle mir es lustig ja. vor, wenn du da mit Heinz und Paul über dieses Gendern dann sprichst.
Ja, das wird in der Regel jetzt auch nicht so wirklich wahrgenommen, verstanden. Ja. Aber es ist ja auch so, dass die Notwendigkeit ist gar nicht da, weil ja. Wenn wir mit den Handwerkern sprechen, dann sind es wirklich Handwerker. Und da brauche ich auch nicht Handwerkerinnen sagen, weil wir haben keine einzige Handwerkerin.
Ach so, ja.
Das ist einfach, also ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht politisch korrekt, aber wenn du aufs Dach gehst, und ja, ein inzwischen ja teilweise 17, 18, 20 ja. Kilo schweres Modul ja. auf dem Rücken da hochträgst und so. Ja. Es gibt einfach Dinge, die Physiologie der, ja. Der Doppel-X und der XY ja. Unterscheidet. Und damit ist es einfach klar, dass Handwerker in unserer Branche einfach sehr viel stärker männlich.
Ja, und auch die Männer halten ja nicht durch jetzt bis ewig, ne? Also die machen ja auch irgendwann schlapp, wenn die da
klar.
das Leben, ja. ihr Berufsleben auf dem Dach rumeiern. Nee, ist okay.
Ja.
Okay, aber ich will nochmal einleiten. Also ich habe mich vorbereitet und ich habe es eigentlich sehr gut auch verstanden beim Konkurrenten, nicht Konkurrenten, aber beim Philipp Schröder, worum es eigentlich geht. Und du hast es aber auch eingeleitet. dass du gesagt hast, früher fehlten die Teile, dann fehlten irgendwie so die Endkunden, die sich das irgendwie aufs Dach schrauben. Und heute fehlen halt die Leute, die sie schrauben. So. Ja. Da hast du ja auch schon ein bisschen eingeleitet, ne? Diese Branche ist so ein bisschen ausgetrocknet, die Handwerker, die Isolateure sind woanders hin, nie wieder so zurückgekommen. Und jetzt, wo sozusagen die Bundesregierung und alle wirklich den Hebel nochmal auf Vollgas gesetzt haben, ich weiß gar nicht, wann so der Zeitpunkt genau war, aber vor ein paar Jahren, wo absehbar so war, klar, jetzt müssen wir richtig Gas geben, wurde das halt zum neuen Bottleneck sozusagen.
Genau.
Richtig beschrieben, soweit so. So gut, und du hast ja gesagt, du hast gesagt, wir versuchen jetzt irgendwie das irgendwie zu lösen. Genau. Und erzähl mal weiter ein bisschen. Was mich so ein bisschen am Anfang war mir nicht so klar. Also ihr sorgt halt dafür, dass das Unternehmen, kannst du noch mal erzählen, wer eure Kunden da sind, sozusagen Handwerker finden, die PV aufs Dach bringen. Ist es nur PV, weil du aus der PV-Ecke kommst, oder ist es so wie bei 1,5 Grad, die sagen, wir machen PV, Batterien, Heizung, Wärmepumpen, Wallboxen, alle Anlagen für dezentrale Energie?
Mhm. Also das ist es eher. Lass mich ganz kurz noch eine kleine Korrektur machen, auch wenn du...
Ja, ich laber ja auch viel Mist und hab
mich... Nee, überhaupt nicht. Also es ist zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Politik gar nicht so viel dazu beigetragen hat, dass dieser Boom jetzt wieder kommt.
Nee.
In 2018, 2019, sondern ich glaube, dass wir, also zum einen durch die höheren Strompreise und durch die gefallenen Preise der PV-Anlagen, ist es einfach dazu gekommen, dass es natürlicherweise so sinnvoll ist und so No-Brainer ist, eine PV-Anlage aufs Dach zu packen, dass dieser Boom wieder ausgelöst wird. Und dann haben wir die Gesellschaft, ja, also Greta und Co., die eben unheimlich viel diese Awareness auch beigetragen haben. Von daher, das ist eine
Also die
eine
steigenden Zahl. Preise, sagst du, seit wann steigen die denn so regelmäßig in deiner Wahrnehmung? Also wann?
Die Strompreise steigen ja die ganze Zeit schon regelmäßig, aber nachdem jetzt der Gap zwischen... Ja. Wenn du jetzt mal die LCOE, ne, die Levelized Cost of Electricity nimmst, aus einer PV-Anlage bei 6, 7, 8 Cent vielleicht und die Stromkosten, die inzwischen bei 30 Cent liegen, das macht halt richtig was aus. Und dieser Gap wird immer größer und die Leute zusammen mit diesem gesellschaftlichen Konsens sagen, verdammt, jetzt muss PV aufs Dach.
Genau. Und alle wissen halt bei den Zielen, die wir uns jetzt aufgeschrieben haben, dass da PV eine Riesenrolle spielt. Ich dachte nur, weil ihr schon ein bisschen... länger da am Start seid. Ich glaube, wann hatte ich mir aufgeschrieben, seit wann? 2019 war die Idee, ne?
Mhm, genau.
Und da war das auch schon so absehbar mit den Steigen. Also da war der Gap auch schon da und der Druck. Ich bin manchmal schlecht in so Jahren und weiß gar nicht, wann die Greta am Start war und wann das
alles Also das begann, glaube ich, so, was war das? Schulstreik war, glaube ich, 2018 begann das. Okay. Aber wir haben 2019, oder das war so ein bisschen die Arbeitshypothese auch, ne, bei der Gründung der Instellion, wir haben gemerkt, dass die Handwerker knapper wurden. Schon 2018 hat man das gemerkt. Wir hatten 2018 ja nochmal eine starke Absenkung. Die war aber nicht so dramatisch, weil wenn ich 20% oder 30% absenke von einem ohnehin schon relativ niedrigen Preis, ne, Strom-EEG-Vergütung, das ist nicht mehr so dramatisch. Und das war Ende 2018 und dadurch kam es zu einem Boom. Und aus diesem Boom sind wir aber nie wieder in eine Abkühlphase gegangen. Also mit dem Boom Ende 2018 durch diese Absenkung ausgelöst, dass jeder noch PV-Anlagen bauen wollte, ging es dann nahtlos über in einen Boom, der 2019/20 andauerte und dann befeuert wurde auch durch die E-Mobilität. Ja, die E-Mobilität ist ja eigentlich erst seit 2019 wirklich in relevanten Stückzahlen. Und das Commitment der Automobilhersteller hat dazu geführt, ja, wenn so sich so ein Dies hinstellt und sagt, die Zukunft ist elektrisch, dann setzt das natürlich dann auch Schockwellen. Und damit ist die E-Mobilität losgelaufen, zusammen mit den Wärmepumpen. Und das war eigentlich die Gründungsidee von Instellion. Wir waren, glaube ich, relativ früh dran, weil so Ende 2018, Anfang 2019 hat das noch keiner richtig auf dem Zettel gehabt, dass es in so einen dramatischen Engpass rutschen würde. Und was wir dann gesagt haben ist, weißt du was, eigentlich brauchen wir eine Plattform, ist ja B2B, ne? Instellion ist eine B2B-Plattform, über die Auftraggeber Aufträge im Bereich PV, Speicher, Ladeboxen einstellen können und sagen, ich habe jetzt hier eine PV-Anlage verkauft, die muss montiert werden, ich zahle 5.000 Euro, wer macht's?
So MyHammer-mäßig doch, oder?
MyHammer, aber im B2B und sehr speziell auf diese Produkte, die du gerade genannt hast, ne, zugeschnitten.
Ja.
Das ist das, was wir 2019 als Gründungsidee der Instellien umgesetzt haben, also ein reines Vermittlungsprojekt. Wir haben dann von vielen unserer Auftraggeber gesagt bekommen, weißt du was, könnt ihr nicht auch die Anlagen bauen?
Und Anlagen bauen, wieso? Vorher war es, ihr vermittelt?
Genau.
So, ja. Genau. Okay, vorher war es so wie dein früherer Plattformgedanke wahrscheinlich auch, ne? Aus dem ersten Ding. Ich mache einfach mal eine Plattform auf. Und dann war so die Frage, ja, warum seid ihr nicht selber derjenige, der montiert sozusagen?
Okay. Genau. Stichwort Zuverlässigkeit, Sicherheit und so. Und unser Ziel ist es ja, dass jemand bei uns einen Auftrag auf die Plattform stellt. Ja. Und dieser Auftrag wird auch mit einigermaßen großer Sicherheit dann realisiert. Also sonst machen die das 2-3 Mal und dann sagen, ja, habe wieder keinen gefunden, dann stelle ich keine Aufträge mehr drauf.
Also was wäre so ein Beispiel Auftraggeber, so ein klassisches Beispiel?
E.ON.
Also E.ON? Aber E.ON geht jetzt bei euch auf die Plattform, also E.ON ist ja ein Riesenladen und da tippt ja keiner, so wie bei MyHammer, ich will mein Klo reparieren ein und da sage ich eine PV-Anlage ein, das Bild ist für mich noch nicht so voll automatisiert, in deren CRM-Systeme eingebunden dann oder?
Also zunächst mal ist es so, dass wer sich bei uns registriert, das ist eine Sache, auf instellen.eu kann man sich wirklich innerhalb von einer Minute registrieren. Ja. Man wird allerdings nur freigeschaltet, wenn man offensichtlich ein B2B-Kunde ist. Ne? Also wir haben da schon noch so einen Blocker davor, einen Filter davor. Und dann dauert es noch eine weitere Minute und dann habe ich meinen Auftrag eingestellt. Das ist wirklich sehr simpel und intuitiv. Ich stelle ein, in Köln, Einfamilienhaus, ich zahle 5.000 €, hier die Bilder, das sind die Unterlagen und so ist der Prozess. Und dann finden wir einen passenden Handwerker. Du hast trotzdem recht mit dem, was du sagst, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Die großen Partner, die stellen nicht einfach so ad hoc einen Auftrag ein, sondern die sagen, ich brauche einen Partner, der mir dauerhaft auch diese Dienste leistet.
Die gehen nicht mehr über die Plattform, oder? Oder doch?
Die gehen über die Plattform, die stellen das auf der Plattform ein, aber mit dem Ziel, dass sie jetzt schon wissen, an wen das Ganze dann vermittelt wird. Also die stellen beispielsweise einen Auftrag ein und sagen, ich möchte, dass dieser Auftrag aber bitte von dem Maya Delfo in der Niederlassung in Köln umgesetzt wird. Weil die viele Auftraggeber arbeiten nur mit Anbietern zusammen, also mit Installateuren zusammen, mit denen sie auch ein gewisses Volumen stemmen können.
Ja, genau.
Und das ist im Prinzip die Ergänzung unseres Geschäftsmodells. Wir haben einen liquiden Marktplatz gebaut, auf dem B2B-Vermittlung von Montageaufträgen erfolgt. Und um diesen Marktplatz abzusichern, haben wir selber in Deutschland heute schon 6, Ende dieses kommenden Jahres werden wir über 20, eigene Hubs aufgebaut haben. Das sind also wirklich Montagebetriebe. Ne? 400 Quadratmeter Halle mit ein bisschen Büro dazu, 6 Autos davor und dann fahren die Leute raus und bauen diese Anlagen. Das heißt, wir sind eigentlich unser eigener Marktplatzteilnehmer.
Genau. Ihr kannibalisiert dann so ein bisschen das Ding sozusagen, ne?
Genau, also böse ausgedrückt kannibalisieren wir oder sind wir selber Marktteilnehmer neben anderen Installateuren, was übrigens aktuell kein Problem ist, weil der Markt ist halt so knapp, dass ja Installateure, die wir anrufen und sagen, willst du schrauben für den und Auftraggeber, sagen, nee, draußen ist 5 Grad, das war der beste Spruch, den ich jemals bekommen habe. Nee, also unter 5 Grad Celsius gehe ich eigentlich nicht mehr vor die Tür. Nee, egal.
Mich erinnert das alles, ich habe das in der Vorbereitung auch nochmal mit mir Termondo nochmal angeguckt und was der Philipp Hausner da sozusagen, heißt der jetzt Philipp?
Philipp.
Philipp Hausner.
Und Pauster,
Was der sagt, jetzt komme ich aber gerade nicht mehr drauf, irgendwie war ich jetzt so falsch, leicht abgelenkt. Was hast du gerade gesagt?
Was ich gerade gesagt habe?
Ja, weiß auch nicht mehr, ne? Wir müssen ganz von vorne anfangen. Nee, also der hat ja so ein bisschen, was ich bei dem jetzt kommen wir wieder drauf, mit diesem Markt auch, ne? Also der hat ein schönes Bild gebracht, dass er gesagt, alle denken immer noch so in Kuchenstücken vom Markt irgendwie. Wer hat welches Marktanteil, wer nimmt was? Aber dass dieser ganze Kuchen, wie wir es ja eben beschrieben haben, auch schon viel, viel größer wird und dass das alles, es ist Platz sozusagen für noch mehr, die noch gar nicht da sind. Und das ist ein Riesenproblem, ne?
Ja.
Weil du meintest, wir kannibalisieren uns selbst. Ja, nee, wenn genug Handwerker da wären, wir hätten so viel zu tun oder werden so viel zu tun haben, dass das kein Problem ist.
Genau.
Am Anfang habe ich aber noch mal gedacht, wieso kamt ihr jetzt dann auf die Idee, ich denke dann immer so, ja, Problem erkannt, okay, die gibt's nicht. Wie kommt ihr dann auf die Idee, ja, aber wir finden sie, nur weil wir eine Plattform bauen? Das ist, kannst du mir da am Anfang...
Die Idee ist eigentlich leicht oder die Ratio ist eigentlich leicht. Das habe ich damals bei PV Exchange schon festgestellt. Da haben wir ja auch immer wieder auch in den Pitches dann 2009 mit Investoren. Ja, warum, wenn es keine Handwerker, wenn es keine Module im Markt gibt, warum
findet ihr die?
Idee? Ne? Genau, ist ganz einfach. Wenn, das ist das Gleiche wie mit der Nadel im Heuhaufen, ne? Wenn du einmal, weil du gerade eine Nadel brauchst, durch einen Heuhaufen durchkämmst,
ja,
dann ist es relativ großer Aufwand, um diese eine blöde Nadel zu finden.
Ja.
Wenn du aber den ganzen Tag nichts anderes machst, als für 1000 Menschen diesen Heuhaufen zu durchkämmen, um diese Nadel zu finden, dann bist du einfach besser als die anderen. Und deswegen ist ein Markt, der Knappheit aufweist, immer auch ein Markt für solche Marktplätze. Ja. Denn wenn du einen zentralen Marktplatz hast, der sich um nichts anderes kümmert, als transparent zu machen, wo welche Kapazitäten da sind, dann hat das einen Wert. Ich gebe dir ein Beispiel. Hier in Köln gibt es heute, Stand heute Abend, gibt es 50 Handwerker im größeren Umkreis von Köln, die dir morgen eine PV-Anlage schrauben können.
Ja.
Nur du weißt nicht, welcher dieser Handwerker jetzt gerade Kapazitäten hat.
Und du kannst
oder anders
ausgedrückt anrufen. Ja,
oder genau, plakativer ausgedrückt. Ich rufe einen Handwerker heute an, dem ist gerade ein Kunde blöd gekommen. Der schnauzt sich am Telefon an und sagt, ruf mich nie wieder an, du Arschloch, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja. Ich rufe den in 2 Wochen wieder an, da hat ihm gerade irgendwie, ist ihm 3 Projekte weggebrochen. Dann sagt er, ja klar, kein Problem, ich kann nächste Woche bauen. Mhm. Das ist die Situation, die wir im Markt haben. Und damit ist dieser Markt für einen Marktplatz geeignet.
Ja, habe ich sofort gecheckt. Also sofort, also finde das Bild sehr gut mit der Nadel im Heuhaufen und das, wenn man es, wenn man den ordentlich durchkämmt und das jedes Mal macht, dann wird das schon Mehrwert schaffen. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also das, ihr habt dieses Ding aufgesetzt, irgendwie, wer macht eigentlich die Software, wer baut denn das? Habt ihr immer irgendwelche Entwickler da oder?
Ja, oder also das ist im Prinzip ein Kind von dem Till, meinem Mitgründer.
Ja.
Der hat das gebaut. In der Anfangsphase hat er das weitgehend selber gemacht. Wir haben jetzt inzwischen eine befreundete Softwarebude, die fast hausintern ist und die bauen das für uns weiter und das ist auch das Interessante, also um unser Geschäftsmodell einmal abzurunden, also wir haben den Marktplatz, auf dem über 350 Auftraggeber Aufträge einstellen in unterschiedlicher Intensität, manche machen das nur ganz selten. Wir haben auf der anderen Seite eben die Installateure, die von uns aktiv gebeten werden, diese Aufträge anzunehmen, so muss man das heute schon sagen. Wir haben diesen Marktplatz aber auch in den letzten Monaten ausgebaut zu einer Projektmanagement-Software. Das heißt also, wenn du den Marktplatz hast, kannst du nicht nur einen Auftrag einstellen, sondern du kannst auch anschließend das Projekt mit dem Installateur gemeinsam managen. Also Dokumente hochladen.
Ihr euch von Cleanergetic mitgenommen, ne? Weil als ihr gemerkt habt, scheiße, das hört ja auf im Stadtwerk. Komm, wir müssen noch ein paar To-Do-Listen, Aufgaben, Tracker, Push.
Nee, tatsächlich gar nicht, sondern das ist komplett vom Till und dem Team selbst programmiert worden.
Und nee, nicht mitgenommen, aber die Idee, also diese Analogie.
Ach so.
Die hattet ihr nämlich da, glaube ich, hattet damals da auch so ein Frontend gebaut und habt dann auch nachträglich sozusagen später erst so eine Jobmanagement-Kiste auch für das Stadtwerk dann gebaut, damit die das auch irgendwie handeln können, ihre Sachen.
Ja.
So hört
sich jedenfalls an. Also das ist natürlich ganz logisch auch, dass man, das ist der logische Schritt, dass diejenigen, die den Auftrag einstellen in der Plattform, auch über die Plattform idealerweise natürlich arbeiten. Ich muss aber dazu sagen, dass viele die Plattform auch nur nutzen, um den Auftrag zu vergeben. Ja. Und die haben ihre eigenen Lösungen. Also E.ON zum Beispiel, ne? Die haben ein eigenes Tool, in das sie die Handwerker reinzwingen. Allerdings bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist und das ist auch ein Stück weit unser Antritt. Ja. Wenn wir das zentrale Tool bereitstellen, dann hast du natürlich so eine Art Meta-Tool, mit dem alle arbeiten sollten. Sowas wie ein Airbnb. Ne? Wenn ich bei Airbnb eine Wohnung vermiete, dann sage ich dem Mieter auch nicht, nee, ich will das hier nicht privat von dir bekommen, bitte mach die Buchung über Airbnb, dann habe ich eben die ganze Abwicklung, die Abrechnung und so weiter und die 3,50 € für Airbnb geschenkt. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir auch haben, dass wir sagen, macht's doch alles über die Plattform. Ne? Und deswegen investieren wir da sehr stark auch in die IT-Lösung selber und in die Projektmanagement-Funktionalitäten dahinter.
Okay, also und was managt ihr jetzt nochmal mit dem Projekt? Also die stellen es ein, Handwerker nehmen sie es weg und dann? Sind Sie noch in dieser Software drin und machen was damit? Oder?
Ja, also idealerweise lädt der Handwerker seine Abnahmeprotokolle hoch, der nimmt die sämtliche Dokumentation und der Auftraggeber wiederum, der lädt idealerweise die Datenblätter und die Stringpläne, wenn er sie erstellt hat, was auch immer. Also es ist im Prinzip das Austauschtool, aber auch Informationen, wie zum Beispiel, ich war beim Kunde war nicht da. Ehefrau stinksauer, weiß gar nicht, dass es eine PV-Anlage kriegen soll. Solche Sachen da hochzuladen und dann eine zentrale einen zentralen Ort zu haben, in dem ich eben die Historie durchgehen kann. All diese ja. eigentlich offensichtlichen Themen. Das ist das, was die Projektmanagement-Software, wir nennen es die Profi-Suite, die allen unseren Auftraggebern zur Verfügung gestellt wird, die eben kann. Und,
ja. Ja, und da haben die auch Bock wichtig. Drauf, wenn die, dieses Klischee vom muffeligen Heinz, der sagt, Alter, was, ich schreibe hier meinen Zettel und dann verliere ich den. Und
mehr ja. ja, also der mufflige Heinz, der Installationsbetrieb, der kann unter Umständen so drauf sein. Ja. Allerdings ist er dann in den meisten Fällen für die Großen der Branche ja. kein Partner, ja. weil die alle, wenn sie schon nicht mit unserem Tool arbeiten, dann haben sie alle ein eigenes. Ne? Also NPAR, Zoller, die haben alle ihre eigenen Tools, in die sie die Handwerker reinzwingen. Wir glauben halt, dass es sinnvoll ist, damit ein Handwerker nicht in 20 verschiedenen Tools arbeiten muss, dass es eben ein Tool gibt. Insofern, die Handwerker, ja, können mufflig sein. Die Auftraggeber, die finden sowas grundsätzlich gut. Da gibt es zwei Arten, die ich eben genannt habe, die selber schon Tools entwickelt haben. Mhm. Also auch ein E.ON beispielsweise hat ja sehr, sehr viel Arbeit und Energie in ein eigenes E.ON-Tool gesteckt, so wie viele andere auch. Aber es gibt eben auch die, die gar nichts haben, die mit ihren Auftragnehmern tatsächlich per WhatsApp und E-Mail und diesen ganzen Kram kommunizieren. Und die, die nichts haben, finden es eben super, dass sie sich jetzt nicht mit irgendeiner Softwarebude auseinandersetzen müssen, um die offensichtlich notwendigen Projektmanagement-Funktionalitäten selber irgendwie hinzubekommen, sondern die haben dann eben ein fertiges auf PV-Speicher-Ladebox-Montagen angepasstes Projektmanagement-Tool, was sie einfach nutzen können.
Okay. Und jetzt nochmal so das Thema, die Auftraggeber, haben die denn keine Sorge, dass irgendein Handwerker da jetzt in ihrem Auftrag in diese Häuser geht und PV macht? Weil das ist ja irgendein Heinz, irgendein MyHammer, keine Ahnung. Mhm. Aber du willst doch... Heute willst du doch Kundenerlebnisse von A bis Z durchorchestriert. Der soll doch genau dasselbe sagen irgendwie und auch irgendwie diese ganze, ja. den ganzen Purpose vom Auftraggeber mitbringen. Und
ja.
fällt das alles raus oder weg? Oder
nee, absolut.
Neutralisiert ihr das irgendwie in der Mitte? Oder?
Ja, das ist genau der Painpoint, den die großen Auftraggeber haben, den eben auch die großen Firmen mit Marken, mit Namen dahinter und mit Sorgen, dass durch dieses blöde Non-Commodity-PV-Projekt ich auf einmal einen Kunden haben, der unzufrieden ist und der noch 10 andere Kunden mitreißt und ich deswegen auch Commodity verliere. Ne? Also die Sorge ist absolut berechtigt und das ist ja auch der Grund, einer der Gründe, weshalb wir als Installion inzwischen 2/3 unserer Mitarbeiter, wir haben knapp 90 Mitarbeiter, 2/3 davon sind inzwischen in unseren Handwerker-Hubs tätig, weil die großen Auftraggeber zu uns kommen und sagen, ich brauche einen verlässlichen Partner, der bundesweit, also idealerweise, ne, bundesweit zur gleichen Qualität, zum gleichen Preis komplexe, intelligente PV-Anlagen einbauen kann. Ja. Denn die Auftraggeber wollen ja heute eigentlich nicht mehr die dummen PV-Anlagen, die voll einspeisen, wie vor 10 Jahren noch. Die wollen, dass du ein komplexes PV-Produkt verkaufst mit Energiespeicher, mit Energiemanagement-Lösung dahinter und so weiter. Mhm. Und das alles, und das ist auch ehrlich gesagt die Ratio, die wir bilden in unserem Geschäftsmodell, wenn wir es schaffen, ein wirklich durchdigitalisierter Handwerker zu sein, also eine Plattform mit eigenen Handwerkerkapazitäten dabei, dann bilden wir einen sehr großen Mehrwert für die großen Auftraggeber der Branche. Mhm. Und damit haben wir einen sehr, sehr großen Wert dann auch als Unternehmen geschaffen, weil das gibt es nicht. Das ist das, wo alle hinterherjagen und wo auch viele, ich meine, NBW hat ja 2018, 2019, haben die es geschafft, sehr, sehr viele Kunden zu gewinnen, aber sie haben die Delivery nicht hinbekommen, haben also hunderte von Kunden wieder abmelden müssen oder einfach vergrätzen müssen, weil sie den Handwerksprozess nicht hinbekommen haben. Ja. Und deswegen ist derjenige König, der diese letzte Meile zum Kunden auch schafft zu besetzen. Und deswegen glaube ich, ist das Geschäftsmodell, was wir haben, der Philipp Schröder hat es Endspiel genannt, ist aus meiner Sicht das Werthaltigste, was heute man machen kann. Es ist auch das Komplexeste. Aber wenn man es schafft, und wir sind gerade im Begriff, das zu schaffen, dann ist es meiner Meinung nach das Werthaltigste, weil Vertrieb kann zukünftig jeder. Die Dinger werden ja aus der Hand gerissen.
Mhm. Ja, genau. Aber das fand ich auch, also erinnert mich schon so ein bisschen an die Termondo-Geschichte, weil der Philipp sagt ja auch, wir hatten das eigentlich so aufgebaut, dass wir gar nicht in die Häuser rein mussten, sozusagen. Das war alles intelligent, aber jetzt war es halt doch so, dass das viele Kunden das wollten, dass jemand kommt und das ist komplett. Und da mussten sie halt irgendwie was bauen oder wollten sie was bauen, dass du ja irgendwie so einen gleichen Qualitätsstandard in ganz Deutschland herstellst, wenn so ein Termondo-Sprinter ankommt mit den zwei Typen drin. Und das ist ja auch, kann man ja auch. So denkt man sich das ja auch, dass man sagt, da kommen ganz saubere, ganz coole Leute. Ja. Und die bauen mir jetzt so die Energiewende ein und die machen jetzt, das sind jetzt die kleinen Gretas, die jetzt hier vorbeikommen und mir helfen, dass ich das hinkriege, ne? Und super clean und super, na, also das sind ja komplett andere Menschen, so wenn ich mein altes Handwerkerbild so ein bisschen noch dagegen stelle.
Ja, absolut. Und da gibt es auch viele Analogien. Also der größte Unterschied der Termondo und Instellin trennen, ist, dass Termondo eine Endkundenmarke ist, während Instellin ja für die großen Player der Branche arbeitet. Oder eigentlich für jeden, der uns die Montageaufträge geben möchte. Weil ich eben auch glaube, dass die Hauptwertschöpfung in Zukunft in der Montage liegt und nicht unbedingt im Vertrieb. Und der zweite Unterschied, neben dem Punkt, dass Termondo eine Endkundenmarke ist und wir nicht, ist, dass Termondo eben Heizungen baut. Und
genau, die das aus ist meiner ein anderes, Sicht, genau. anderes Teil, ne, sozusagen. Ja. Aber du sagst, dass die meiste Wertschöpfung ist in der was? In der Montage, meinst du?
Also ich glaube, und ich habe jetzt eine Stimme gehört, die gesagt hat, die Elektrikerstunde, die wird 2025 bei 200 Euro liegen, die ich immer am Markt freikaufe. Die liegt heute so bei irgendwo 60 Euro. Ja. Und ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es geht hoch und ich glaube, dass es mit einem gewissen Versatz immer schwieriger sein wird, die Handwerker zu bekommen. Und Handwerker sind tendenziell nicht dafür bekannt, dass sie sofort ihre Preise an. Also sie lassen eher die Leadzeiten für sie volllaufen. Also ich kriege ganz viele Handwerker, die sagen, ich bin ein Jahr im Vorlauf ausverkauft, wo ich mir immer verkneife zu fragen, warum nimmst du eigentlich deine Preise nicht hoch und bist nur 6 Monate im Vorlauf ausverkauft. Und ich glaube, dass die Margen noch stärker in Richtung Montage sich entwickeln werden. Okay. Klar, wenn das der Engpass ist. Ne?
Und sag mal, ihr habt ja, glaube ich, habe ich gelesen, diesen ersten Hub hast du jetzt hier auch in Köln gemacht, ne? Das war sozusagen, die stellt ihr dann auch ein, diese Handwerker, oder?
Absolut, ja, das sind komplett festangestellte Mitarbeiter von uns.
Und ist das so, sorry, ich habe immer nur diese Beispiel Termondo und 1,5 Grad, aber Philipp meint auch, die versuchen, diese Handwerker auch zu bekommen über so Themen, die man sonst nicht so bei ihnen findet, sozusagen, oder wo man nicht, diese Wörter findet man immer nicht, so dass man sagt, du kriegst einen Handwerker mit Purpose, dass man jetzt irgendwie sagt, hier, willst du nicht mit an der Zukunft der Energiewelt bauen, oder dass man die, wie lockt ihr die? Er sagt halt mit Purpose und ein bisschen, wir sind eine bunte Truppe hier und wir sind sehr divers sozusagen. Was sind da eure Erfolgsrezepte, um die dann zu überzeugen, ihren Laden, keine Ahnung, dicht zu machen oder da zu kündigen?
Da sind wir ja auch noch ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Also die Unterschiede Termondo und Instellin ist Endkundenmarke und Heizung. Genau. Die Unterschiede 1,5 Grad und Instellin ist noch stärker eigentlich. Das Ziel von 1,5 Grad ist, Handwerksbetriebe aufzukaufen, bestehende, auch keine ganz kleinen, sondern eher mittelgroße, dann zu integrieren. Das ist eine Riesenherausforderung. Ja. Die Idee von Instellin ist, wir bauen ein digitales Handwerksunternehmen auf. Auch eine 1,5 Grad wird natürlich die Handwerker nicht nur kaufen, sondern die müssen ja dann auch rekrutieren, so wie es eine Enpal macht und viele andere rekrutieren müssen. Und da sind wir tatsächlich im harten Wettbewerb. Und dann nehme ich immer die Analogie dieses Witzes von den zwei Leuten, die in der Savanne sind und dann kommt am Horizont diese Löwenherde. Der eine zieht sich ganz entspannt die Turnschuhe an und der andere so, was willst du, die Turnschuhe anziehen? Du kannst, auch mit Turnschuhen kannst du nicht schneller rennen als eine Löwenherde. Und dann sagt er, ja, ich weiß, aber ich muss ja auch nur schneller rennen als du. Und so ist es beim Recruiting eben auch. Wir müssen ja gar nicht unbedingt, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber wir müssen ja gar nicht unbedingt so gut rekrutieren wie die Top-Branchen in die Top-Marken in der Branche, also Enpal rekrutiert aggressiv, 1,5 Grad sicherlich auch, da gliedern wir uns schon ein, aber wir haben ja alle als Hauptkämpfer um die Talents da draußen, die Handwerker, sind es ja die 3, 4, 5 Mannbuden. Ja. Und da kommt wieder das Thema, was du gerade gesagt hast, Purpose. Wir haben, glaube ich, ein besseres Recruiting als der typische Handwerker da draußen. Und wenn dann ein junger Handwerker sagt, Mensch, ich will auch in den Bereich rein, ich habe auch keine Lust für so einen etwas schwierigen
Chef da irgendwie, keine Ahnung, dass man auch, stelle mir das immer vor, dass man die so ein bisschen vielleicht auch wachküsst, dass die dann vielleicht auch sagen, endlich mal mit Profis arbeiten, endlich mal eine normale Sprache, endlich mal so, weiß ich, so arbeiten, wie man heute arbeitet und nicht wie in ja. Handwerk im Mittelalter vielleicht auch schon organisiert war. Ist ja. das so? Also, oder?
Ja, also das ist natürlich jetzt alles sehr viel mit Klischees arbeiten. Ja. Ne? Aber wenn ich mir so die 25.000 Handwerksbetriebe in Deutschland, die Elektrikerbetriebe ja. in Deutschland anschaue und Solateure, dann glaube ich schon, dass gerade bei den Solateuren natürlich auch viel Dynamik, Innovation und so da ist, weil es einfach junge, oft ja. auch junge Unternehmen sind. Ja. Aber wenn ich es mal so ganz pauschaliert ausdrücke, dann sage ich demjenigen, den ich gewinnen möchte als Installateur, als Montagevorarbeiter oder auch als Elektriker, dem sage ich, komm zu einem coolen Startup. Ja. Du kannst bundesweit arbeiten, kannst auch in die Niederlassungen hin und her wechseln. Wir haben ja schon 7 Niederlassungen jetzt am Start. Mhm. Ne? Also wirklich jeden Tag die Leute rausfahren und, mhm. und schrauben. Und du hast eine coole Arbeitsatmosphäre und ganz wichtig, dem Vize eines solchen Betriebes, dem sage ich, also der normalerweise so die Arbeit macht, ne? Das ist ja. der Chef mit seiner Frau, dem das Unternehmen gehört. Also erstmal wirklich ganz klischeehaft. Ne? Ja. Und der Vize, der eigentlich die hauptsächliche Arbeit macht, die operative Abwicklung, der COO sozusagen, der ist aber chronisch unzufrieden, weil der wird in Überstunden gezwängt, der verdient trotzdem nur seine 3.500 Euro und den ganzen Profit zieht sich der Chef auf die Naht. Und den bekomme ich, indem ich ihm sage, du kannst zu uns kommen, du kannst so einen Hub leiten. Du kannst in dem Hub dein eigener Chef sein und ein Team von 6, 8, 10 Leuten führen. Du hast keinen Personalkram, weil das liegt bei uns alles in der Zentrale. Du hast keine Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, du hast keine Einkaufsgeschichten. All diese Sachen hast du nicht. Das nehmen wir dir von der Zentrale aus ab. Und du kannst das machen, was du jetzt auch machst, ohne die unternehmerische Verantwortung, die viele tatsächlich scheuen.
Die sind dann sozusagen nur vielleicht auch drin, weil es irgendwie so oft der einzige Weg ist, sozusagen, um da vorwärts zu kommen, ne? Vermeintlich genau. vielleicht, ne?
Genau. Und wir sehen das, wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Vermittlung von unseren bestehenden Mitarbeitern. Das heißt also, die ziehen dann wiederum gute Mitarbeiter ja. zu finden, bedeutet, dass die auch meistens gute Leute anziehen. Und das ist dann so eine selbstverselbstständigende oder dynamisierende Spirale. Und das funktioniert zurzeit sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist Recruiting, wir haben hier 4 Leute, die nur Recruiting machen, bei einer Firma von knapp 90 Leuten, davon irgendwo 50 Handwerker, ist das schon relativ viel. Recruiting.
Aber das heißt, ist der Kern. Ja, aber dann gibt es hier in Köln, ich weiß nicht, wo ist dieser Montagehub da? Ist der irgendwie außerhalb oder?
Genau, in der Nähe vom Flughafen haben wir einen, wir sind da gerade umgezogen, ja. da ist ein Hub, in Hannover haben wir ein Hub, in Ulm, in Stuttgart.
Ja. Und dann kommen die mit ihren Autos rein, habt ihr auch die ganzen Autos gekauft, die ganze Ausstattung? Ja. Das ist ja auch was anderes als Greenergetic, ne? So digitale Plattform und so. Wie ist das für dich, dieser ganze Mega-Invest in Sachen? Und
ah, super, ich liebe das. Also ich bin wirklich ich liebe Handwerk und ich liebe es, diese Mischung, dieser Hybrid, den wir sind. Ja. Ne? Die Mischung aus einem Plattformgeschäft, digitalen Plattformgeschäft, was ich immer gemacht habe, aber auch diesem ehrlichen Handwerksgeschäft, finde ich total super. Das macht irrsinnig Spaß und ich freue mich über jedes Auto, was wir anschaffen. Ja. Weil es einfach, das sind Werte, da kannst du reingehen. Ich liebe das, in so eine Niederlassung zu gehen und dann die Hochregale anzuschauen, auf dem Stapler zu sitzen und so. Das ist einfach, das ist cool. Das macht mir unheimlich Spaß.
Auch als Gründer, da merkt man ja auch, dass man, also ich weiß nicht, ist auch so klischeehaft, aber dass man so irgendwie Familien irgendwie, also keine Ahnung. Da arbeiten Menschen, die haben Familien, die arbeiten alle von dem, was ihr da macht, von dem Geld, was ihr gemeinsam erwirtschaftet. Und weiß ich, stelle mir vor, dass man noch viel mehr Ehrfurcht hat davor, als jetzt irgendwie irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, oder früher, oder wenn es rein digital ist oder so, ne? Du hast richtig Verantwortung für diese Leute und oder? Ist das zu
dramatisiert? Absolut. Ja. Nee, das ist nicht dramatisiert. Also was mich halt unheimlich antreibt, ist auch mit dem, was wir hier tun jeden Tag, und das teilen tatsächlich viele aus der Firma, was Vernünftiges zu machen. Also ich hätte keine Lust, für Philip Morris oder irgendjemanden zu arbeiten. Das ist einfach, oder auch irgendwelche profanen Werbegeschichten oder so. Also ich sage jetzt nicht, dass wir die Welt retten, aber wir tun es. Ne? Das ist ein kleiner Baustein davon, und das ist auch mir persönlich immer wichtig, dass die Leute da das auch wirklich mitleben und das auch cool finden.
Und okay. Aber jetzt nochmal Stadtwerke, hier Rheinenergie, die stellen auch Aufträge ein oder andere. Also wäre das auch was für Stadtwerke und
macht irgendwie ein Geschäft? Also das, was unser Mehrwert ist, ist natürlich, dass wir den Auftraggebern ermöglichen, relativ einfach bundesweit Partner zu finden oder uns als Partner zu haben. Genau. Ein lokales Stadtwerk nutzt uns auch. Teilweise fragen die uns übrigens auch, könnt ihr nicht auch den Vertrieb machen? Wir wollen also die ganzen Kunden, die bei uns anrufen und sagen, kannst du eine Solaranlage verkaufen? Die wollen wir eigentlich von der Backe haben, aber wir wollen denen nicht sagen, nee. Also könnt ihr als Installion da nicht auch für uns ein bisschen die Anlagen mitverkaufen? Das machen wir so am Rande mit. Aber die lokalen Stadtwerke, die, und Rheinenergie ist ja schon etwas größer, die haben in der Regel ihre lokalen Partner.
Das lokale Handwerk, was?
Ne? Genau, das lokale Handwerk. Ja. Und auch da helfen wir teilweise mit. Wir arbeiten auch mit einigen Stadtwerken. Also InnerCity ist ja einer unserer größten Kunden eigentlich, auch sehr partnerschaftlich verbunden, sodass wir also für die InnerCity auch lokal montieren. Das würden wir auch sehr gern für die Rheinenergie und andere tun und sind da grundsätzlich sehr offen für.
Aber es hört sich jetzt nicht so an, als ob die alle schreien endlich. Ne? Ich meine, Stadtwerke sind ja, die bundesweit kannst du montieren, sagen die, wieso bundesweit erstmal so, ne?
Ich bin genau.
Ja in meiner Stadt, aber auch dort in der Stadt haben sie ja oft das Problem, ja, wie kriege ich es dann, wir kriegen es auf die Dächer und sind dann oft in diesem Zwiespalt, ja, ich muss ja eigentlich das Handwerk einbinden, so irgendwie, und dann zerläuft sich's irgendwie. Also, ne?
Also du hast recht, ich habe noch nie ein Stadtwerk erlebt, was sagt, oh ja, endlich, ja. Und dann hinter einem herrennt, um einen Auftrag zu geben. Das ist ja auch eine vertrieblich sehr gute Schule, wenn man 8 Jahre lang an Stadtwerke IT-Lösungen oder sowas verkauft, denn das ist schon wirklich ein Klientel, was man sehr stark zu einer Unterschrift motivieren muss.
Ja, und jetzt nochmal hier 1,5 Grad. Ich meine, das ist schön so ein richtig bolder Angang, ne? Wenn man sagt, komm, wir kaufen das einfach zusammen. Ich meine, dieser Philipp, der hat ja einfach nur Investmentleute da jetzt um sich geschart quasi, ne? Und sie sind jetzt auf der Suche nach irgendwelchen Targets, ne? Kann man immer wunderbar sich da nochmal anhören, die Pitches von der Eco Summit.
Ja.
Wir suchen jetzt irgendwie diese Targets und wollen das irgendwie zusammen kaufen. Das weiß ich nicht, ist immer schwierig, dann über Wettbewerber zu sprechen. Aber für mich hört es sich auch so ein bisschen Elon-mäßig an, so ein bisschen. Wir kaufen das jetzt alle zusammen und dann irgendwie.
Ja, also Wettbewerb, ich glaube, dass 1,5 Grad und Installion, also wir haben einen gewissen Wettbewerb um die Talente da draußen, also um Handwerker und so weiter. Aber ansonsten ist das Geschäftsmodell schon sehr unterschiedlich. Wie du richtig sagst, der Philipp sagt, wir kaufen Handwerksbetriebe zusammen und stellen uns ja als Marke gegenüber dem Endkunden dar.
Da fährt ein 1,5 Grad Sprinter dann vor, vielleicht irgendwann.
Genau. Während wir als Installion ja keine Endkundenmarke sind. Ja. Und unser Ansatz ist schon ein sehr anderer, weil wir sagen, wir bauen ein durchdigitalisiertes Unternehmen selber from scratch auf. Ich schließe nicht aus, dass wir auch Handwerker das zukaufen. Wir haben auch schon Handwerker, kleine Handwerksbetriebe übernommen. Aber das ist nicht der strategische Kernansatz. Ja. Und insofern unterscheiden wir uns da schon. Aber ich glaube, beides hat irgendwo, wie du sagst, ne, der Kuchen ist groß genug und wächst immer weiter. Ja. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, einen etablierten Handwerksbetrieb zu integrieren. Das ist einfach mein Learning auch.
Oder viele, ne? Viele dann zu integrieren.
Irgendwie. Genau, genau.
Andererseits denke ich immer, wenn du sagst, ja, wir arbeiten, sind keine Endkundenmarke, aber ist es nicht auch irgendwie dann geil, dass der Installion-Sprinter irgendwie irgendwann vorfällt und dass alle sagen, Alter, das kommt jetzt mit Installion bei mir. Ja. Das ist halt irgendwie auch, ich finde das eigentlich auch immer geil, gerade wenn du jetzt gesagt hast, ja, ich habe diese Hubs und so, und sind nicht auch große Partner dann irgendwann, dass E.ON sagt, ja, selbstverständlich installieren wir mit Installion, weil das ist der First Brand in Mind, wenn es um solche Sachen geht.
Ja, also das treibt mich an, dass die E.ONs dieser Welt, dass die Ikeas dieser Welt, dass die sagen, wir installieren mit Installion, das finde ich toll. Mich hat es aber tatsächlich noch nie so wahnsinnig geflasht, und das siehst du ja auch in meiner Historie, ne? PV Exchange war ein reines B2B-Modell, Greenergetic ist ein reines White-Label-Modell. Also ich habe mir noch nie so wahnsinnig darauf eingebildet, dass wir die Endkundenmarke sind, weil ich auch einen sehr großen Respekt vor Endkundenmarken habe. Ja. Ich glaube, dass es extrem schnell, extrem teuer werden kann, und die genannten Beispiele, die bestätigen das ja, ne? Also eine Endkundenmarke aufzubauen wird sehr schnell sehr teuer. Das kann gut funktionieren. Ich kann damit auch einen deutlich höheren Werthebel erreichen, das definitiv. Aber das Risiko im Geschäftsmodell ist auch wesentlich größer. Deswegen haben wir uns eben bewusst für diesen Weg entschieden. Wir fahren ja mit dem Installion-Auto vor.
Ja.
Und wenn der Endkunde hier in der Region fragt, kannst du mir eine PV-Anlage bauen, dann sagen wir zwingend auch nicht nein.
Ja.
Aber wir würden jetzt nicht im aggressiven Wettbewerb gegenüber unseren Auftraggebern gehen, sondern wir sehen uns wirklich als der Dienstleister unserer Auftraggeber und damit als ein reines B2B-Geschäftsmodell. Mhm. Und das unterscheidet uns eben zum Beispiel von der 1,5 Grad, unabhängig davon, dass auch der Geschäftsansatz eben ein deutlich anderer ist. Und auch der Kapitaleinsatz. Ne? Ich meine, ich kann mir solche Betriebe zusammenkaufen, und dann muss ich mit relativ viel Kapital reingehen und habe dann eben ein Konglomerat an 10, 12, 15, 20
großen M&A-Projekt dann am Start. Ne?
Genau.
Bis du da mal das so durchgeschüttet hast, bis du dann irgendwie zum Kunden marschierst mit einer geilen Story, mit einem geilen Prozess, dauert schon ziemlich lang. Aber vielleicht hat er einfach genug Kohle. Gib mir, apropos Kohle, fällt mir noch ein, du hast in diesem anderen Podcast noch erzählt, oder das war so der Titel da, warst du mit jemandem zusammen, Plentific oder so heißen die?
Ich weiß gar nicht, wie der, Plentific.
Plentific. Plentific. Keine Ahnung. Das war aber so der Titel. Plentific, die machen sowas ähnliches wie ihr, nur irgendwie aus London, irgendwie in UK. Und die haben 85 Millionen eingesammelt und ihr habt irgendwie 3,2 Millionen eingesammelt.
Ja, vier waren es in Summe, ja. Genau. Dachte ich auch.
Und ist das auch das, ist das so das Ding, dass ihr auch für den Aufbau so einer Endkundenmarke musst du halt dann wahrscheinlich schon eher die 85 haben als die 4. Ist es dann so auch ein Problem für euch, diese Kohle dann zu akquirieren, dass andere Leute in dieses Geschäftsmodell reingehen würden und Kohle geben würden, wenn ihr sagt, ne, wir machen auch die Endkundenmarke?
Also ich glaube, Punkt 1, der Unterschied ist natürlich, das eine war eine Series B und das andere ist eine Series A. Ja. Und bei unserer Series A war es nur der Hauptgesellschafter, der genannt wurde. Aber grundsätzlich ist es ein richtiger Punkt. Also wir können das Geschäftsmodell deutlich schlanker aufbauen, wenn du nicht das Kapital für die Endkundenmarke noch mit raisen musst.
Ja. Und du brauchst auch genug Kohle, denke ich, für das ganze andere, ne? Für die ganzen Assets.
Absolut.
Genau. Und was ist so jetzt läuft das gut, würde ich mal sagen. Du habt diese Auftraggeber, ihr macht diese Hubs, kriegt irgendwie diese Handwerker. Was ist jetzt so, auf was steuert ihr jetzt zu? In welcher Phase seid ihr irgendwie so als?
Ja, also wir sind, ich habe tatsächlich in der Geschwindigkeit, in der wir jetzt gewachsen sind, wir sind jetzt knapp 90 Leute.
90 Leute in wie vielen Jahren?
Zwei
Jahren oder was?
Genau, seit Sommer 2019 sind wir am Markt. Allerdings haben wir dieses Geschäftsmodell mit dem Aufbau der Hubs ja erst im Frühjahr, Sommer 2020, also vor nicht mal 1,5 Jahren, haben wir das erst angefangen zu verfolgen. Mhm. Und insofern ist die Geschwindigkeit, in der wir hiren und auch wachsen, die ist schon echt sehr beeindruckend. Das hatte ich auch sowohl bei der PV Exchange als auch bei der Greenergetic in der Geschwindigkeit nicht. Mhm. Und das ist sehr, sehr erfreulich.
Aber wie handelt man das denn? Ich meine, da fliegen einem doch tagtäglich Sachen um die Ohren, oder? Wenn du so schnell wächst, wie ziehst du diese ganzen Strukturen nach? Man kennt es ja aus dem Startup-Leben, wenn die mal langsam wachsen, dann bist du dann auch in der Phase ziemlich mit dir selbst beschäftigt, mal wieder irgendwie neue Balken einzuziehen. Wie macht ihr das denn?
Ja. Also ich sage mal, und da hilft natürlich unheimlich, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Also ich bin ja schon zweimal durch die Pubertät gegangen mit den anderen Firmen und diese Pubertät, die so zwischen 30 und 150 Mitarbeitern ist, das hängt natürlich immer auch vom Geschäftsmodell ab. Ja. Wenn du nur eine Produktion machst, wo du irgendwie 5 Leute hast, die es organisieren und 150 Leute, die in der Produktionshalle sitzen, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber wenn man komplexe Geschäftsmodelle aufbaut, und das ist bei uns ja durchaus ein komplexes Geschäftsmodell, dann ist diese sensible Phase in der Pubertät, und das kann wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, bestätigen, 12 bis 18 oder auf Firmen, also Jahre und auf Firmenmitarbeiter so 30 bis 150 übersetzt. Das ist eine unheimlich sensible Phase und ich bin super froh, dass ich da aus den anderen Firmen auch schon mal Erfahrungen gemacht habe. Wir haben halt so viel falsch gemacht, dass gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleibt, was man falsch machen kann. Und dann sind natürlich die richtigen Optionen limitierter. So, aber wenn du schon alles einmal falsch gemacht hast, dann ist natürlich einfacher, die richtige Option zu finden.
Bei meinem Sohn muss ich aber feststellen, der genau dieser Phase ist eigentlich das einzige Mittel, lass ihn einfach. Ist irgendwie so wegen Umbau geschlossen für 3, 4 Jahre da. So, mach einfach gar nichts, so. Sei da, so vielleicht noch, so. Servant ja. Leader für, aber ist das übertragbar auf eine Firma?
Nee, gar nicht. Nee. Ja, ja. Nee, genau. Also, da hängt dann das Beispiel der Pubertät und ja. Ich kann das auch bestätigen. Also, ich glaube, dass auch ein pubertierendes Kind kannst du ja nicht einfach lassen. Also, du musst es an verschiedenen Stellen lassen, aber du musst trotzdem mal gucken, dass es auch wieder zurückfindet zu dir. Um es nicht anschließend ja, unter der Brücke zu finden.
Ja, genau. Das ist aber so das, ne? Das ist aber so Minimalanforderungen, ne? Du kommst bitte ja. nach Hause, bitte heil und ja, keine Ahnung. So.
Genau. Ja. Nee, das ist beim pubertierenden Unternehmen auch. Also so diese ganzen Dinge mit wir hier und die da und so und möglichst viel Ruhe. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil der Druck ist ja da. Ne? Mhm. Also auch der Druck zu performen, der ist ja genauso wie der Druck der Eltern, dass das Kind halt irgendwie jetzt nicht total abgleitet. Mhm. Der ist in beiden Situationen da. Ja. Und deswegen musst du es, glaube ich, schaffen, diese Zuversicht auszustrahlen, die sich ja auch auf die Mitarbeiter überträgt. Also in dem Moment, wo du einfach die unumrückbare Zuversicht ausstrahlst, auch wenn die denken, der Typ ist nicht ganz dicht im Kopf, ja, weil der sieht einfach die Realitäten nicht. Ja. Und das musst du auch ein Stück weit. Also als Gründer musst du ein Stück weit die Realität
Distortion
in die zweite Reihe stellen.
Genau. Ja. Ja. Mhm. Okay, jetzt Performance. Wie macht ihr das denn so ein bisschen? Professionalisiert ihr den Prozess dann auch so durch, dass das so ein bisschen auch, dass ihr die härter rannimmt, sage ich mal, diese Mitarbeiter, die Handwerker, also so wie bei Amazon, genauer getrackt, wie lange hast du dafür gebraucht? Habt ihr so ein ganzes System aufgebaut, wo man dann halt nicht 12 Stunden beim Schnitzelessen dann sich verpissen kann? Auch Klischee, ich weiß, aber...
Nee, das stimmt. Also es ist natürlich auf der einen Seite musst du die wirklich incentivieren. Also es fängt an bei einer Urban Sports Club Mitgliedschaft und lauter diesen Dingen. Ne? Also du musst ihnen zeigen, dass du sie extrem wertschätzt. Ja. Aber auf der anderen Seite musst du zeigen, auch da wieder sind wir bei der Pubertät, ne? Musst du zeigen, dass sie dir nicht auf dem Kopf drum tanzen können. Und das, wir haben komplett durchdigitalisiert. Also die Mitarbeiter tragen sich mit ihren Handys in diesen Zeiterfassungs-Apps ein. Es wird automatisch auf Projekte gebucht, sodass ich also in Echtzeit sehe, wie die Projekte performen und all diese Dinge. Also das muss ich schon, weil ansonsten kriegst du so ein Unternehmen nicht gesteuert. Also in der Hoffnung, dass die Leute in den Niederlassungen schon was Vernünftiges machen werden, kannst du die Firma nicht steuern. Das geht nicht. Es muss schon ein sehr rigides Steuerungsinstrument dabei sein, aber gleichzeitig die Wertschätzung für die Mitarbeiter, vor allem eben die Handwerker, weil die sitzen da draußen bei Schnee und Regen und sollen Anlagen montieren. Mhm. Und das muss auch sich in entsprechender Wertschätzung dann wiederfinden.
Mhm. Ja. Ja, ist nicht einfach. Mhm. Aber finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Aber jetzt hast du mir jetzt schon erzählt, was jetzt der nächste Step ist. Also ihr pflastert jetzt Deutschland mit diesen Hubs? Oder was ist sozusagen...
Genau.
Halt geht also, das ganze Ding noch. Oder wie, du hast ja noch 5 Jahre jetzt da zu machen, wenn du deine Jahre treu bleibst. Ja.
Ich glaube, die Gesellschafter, die erwarten auch da ein bisschen längeres Commitment noch. Okay. Also zunächst mal ist natürlich das Ziel 2022, die 20 Hubs aufgebaut zu haben.
Ja, okay.
Und dafür haben wir auch das Kapital eingeworben von der Eneco. Und jetzt werden wir auch noch weitere Partner strategisch enger an Bord nehmen. Wenn wir die Hubs gebaut haben und also aufgebaut haben und profitabel laufen haben, dann kann man sich die weiteren Produkte vornehmen. Wir werden dann als allererstes natürlich das Wärmepumpenthema starten, denn Wärmepumpen sind dann wiederum im SRK-Bereich. Wir werden nicht in reines Heizungsgeschäft gehen, aber Wärmepumpen, die ja auch sehr eng mit der Elektrik verbunden sind, die müssen wir schon in allen Hubs auch ausrollen. So, dann ist das Jahr 2023 rum, bis wir bundesweit Wärmepumpen, PV-Anlagen, Speicher, Ladeboxen und so weiter realisieren können. Und dann kann man das Ganze natürlich auch international bringen. Also auch ein Installationsbetrieb kann ich in Europa gut ausrollen. Das geht nicht so schnell wie eine Plattform, die ich einfach nur rein digital habe. Aber auch das ist das Ziel. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt auch mit unseren Gesellschaftern die richtigen Partner an Bord, um auch europaweit wachsen zu können. Ne?
Einer ist ja auch der Sonnengründer, ne? Der Christoph Ostermann. Ne?
Genau, der Christoph Ostermann und ich, wir kennen uns ja schon seit längerem. Also auch der Bernhard Beck, der die Belektrik gegründet hat, ist bei uns Gesellschafter. Kai Howald, der auch bei der Green Energetic investiert war, ist Gesellschafter. Und der Christoph, den hat das direkt überzeugt. Als wir in 2019 gesprochen haben, hat er gesagt, super Idee, bei Sonnen hatten ja schon sehr früh auch das Thema Handwerk. Die haben sich ja früh auch an Handwerkern beteiligt. Ach so, das ist ja auch jemand, der die Nase am Markt hat. Das hat er ja mit Speichern auf jeden Fall bewiesen. Mhm. Und der hat gesagt, der Handwerkerengpass ist das nächste große Ding. Und als er dann bei Sonnen tatsächlich raus war, hat er, als, ich glaube, eine der ersten Aktivitäten war, sich bei uns zu beteiligen.
Okay. Was ist eigentlich nach dem Handwerker-Ding das große Ding, damit ich vielleicht auch nochmal einsteigen kann? Was kommt danach?
Tja, keine Ahnung.
Also ich hatte mal überlegt. Alles wird installiert, alles wird, ist das dann diese grüne Utopie, man hat so irgendwie erneuerbaren Strom zu null Grenzkosten und man verfeuert das ganze Zeug und
ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das virtuelle Kraftwerk, was ja seit Jahren schon so rumwabert, aber was auch noch niemand wirklich wirtschaftlich hinbekommen hat, dass das virtuelle Kraftwerk eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, weil nur wenn ich es geschafft habe, dann diese ganzen im überwiegenden Teil ja immer noch dummen PV-Anlagen smart zu machen, miteinander zu vernetzen, dann habe ich halt wirklich was gekonnt, ne, in der erneuerbaren Branche. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das virtuelle Kraftwerk ein großes Ding wird. Von Microassets, ne? Nicht von den großen, sondern von Microassets.
Von den ganz kleinen, ja. Okay, wir steuern auf die 2 Stunden zu. Flo, aber ich finde es trotzdem, es ist einfach ein geiler, wilder Ritt durch diese ganze Branche. Und ich weiß nicht, wer besser sozusagen all diese Phasen da miterlebt hat, gibt es bestimmt auch vielleicht ein paar Leute, aber ich finde schon sehr spannend, was du hier so erzählen kannst. Es hört sich auch so ein bisschen so an, als ob das jetzt so dein dickstes Ding werden könnte, oder? So vorher diese Plattform, dann noch ein bisschen, aber jetzt, also so vom, irgendwie vom Einsatz, ist das so, Casino gesprochen, ist das jetzt dein höchster Einsatz? Oder beim dritten Mal wird alles sozusagen, drei Schüsse braucht man, bis das richtig?
Ja, ich glaube, also es war vorher, hat mir das schon unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Und wir haben in der Photovoltaik ja einen wirklich eine irre Marktentwicklung. Ne? Mhm. Das Ganze fing an 2003, 2004. Mhm. Und dann ging das ja hoch, runter. Mhm. Also mir hat mal einer gesagt, wenn das, was wir in der Photovoltaik durchgemacht haben, wenn das ein Konzernmitarbeiter auch nur ein halbes Jahr ausstehen müsste, dann wird er sich ins Krankenhaus einliefern. Ja. Das ist ja ein vollkommen verrückter Markt gewesen, die letzten Jahre. Und ich glaube, dass das aber mit diesem Hoch und Runter jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir in der Photovoltaik jetzt ein sehr kontinuierliches Hoch erleben, weil einfach der gesellschaftliche Konsens da ist. Und deswegen glaube ich, dass auch das Geschäftsmodell in Stellion, auch wenn ich mir anschaue, wie so die Geschwindigkeit der Entwicklung ist, das ist also mit Abstand das dynamischste Startup, dass das schon echt einiges Großes vor sich hat. Und wenn ich mir anschaue, welche Leute, die ja erwiesenermaßen die Branche auch seit Jahren mit Innovationen und mit den neuen Ideen begleiten, sich auf dieses Thema Montagekapazitäten einschwingen, dann glaube ich, sind wir da in einem richtigen Umfeld.
Ich finde es halt so auch manchmal so lustig, dass es ist halt so profan, ne? Es ist sonst immer so die Zukunft der Energiewelt, Flexibilitäten, Marktdesign, fancy Bands, und irgendwann sagt einer, Alter, wer baut denn das alles? Montage ist das Thema. Ach so, ja, stimmt. Ja. Also, da musst du nicht lange pitchen, sozusagen, ne? Dann pitcht der, keine Ahnung, ist schnell erzählt, die Grundstory. Und andere drechseln sich da halt ewig ein ab. Okay, Flo, hast du noch irgendwas, was du hier den Hörern ein bisschen mitgeben kannst? Irgendwie, es gibt noch so Fragen am Ende immer noch so irgendwie Inspiration, guck mal dahin, guck mal links, guck mal rechts, irgendwie. Gibt's das, oder?
Ja, unbedingt. Also hört auf zu studieren und werdet Elektriker.
Ja, okay, Elektriker und dann schnell, ihr bildet auch aus dann, oder? Ich kann meinen Sohn, wenn er jetzt irgendwie gar nicht klarkommt, auch mit 16 zu euch schicken?
Ja, oder? Unbedingt, das solltest du tun. Ja. Das wäre tatsächlich super. Wir haben jetzt gerade mit der Firma PowerUs, das ist ein sehr, sehr smartes Startup, die sich auf die Rekrutierung von Elektrikern verlegen, haben wir eine Partnerschaft, eine Ausbildungspartnerschaft gemacht, wo wir so Online-Kurse anbieten und darüber natürlich auch Leute in die Branche holen, weil ehrlicherweise, wir brauchen nicht nur die Effizienzen, die wir ja mit Installion ein Stück weit versuchen zu heben, dass also der Handwerker in weniger Stunden mehr Montage hinbekommt, das ist ja die Idee von Installion, ne? Sondern wir brauchen auch insgesamt mehr Zulauf. Also wir brauchen Leute, die aus ihren Bürosesseln in das Handwerk gehen. Wir brauchen Leute aus Osteuropa, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Flüchtlinge, also alles, was irgendwie einen Akkuschrauber halten kann, müssen wir in diese Branche reinbringen. Okay.
Seid ihr denn auch schon sehr divers? Habt ihr schon so eine richtig bunte Mischung an Leuten international?
Ja.
Was so richtig?
Ja. Ja, also das würde ich hier in Köln definitiv bestätigen.
Ja, ja, cool, sage ich ihm mal. Im Moment sucht er halt ein Schülerpraktikum und möchte gerne irgendwie, ja, möchte gerne so 3D-Spiele entwickeln. Ne? Das ist halt irgendwie noch, der Schritt zum Handwerk ist dann noch ein Move, aber
ja,
ja, vielleicht kann ich ihn überzeugen.
Versuch's.
Florian, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir, bis dann.
Na, was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an Instalien denkt? Dem voll digitalisierten B2B-Handwerker- und Montagebetrieb für PV, Wallboxen und Ladesäulen. Kann man noch nichts Schlechtes sagen über die Idee, oder? Wäre ich auch gerne mal drauf gekommen. Oder habe ich jetzt was übersehen? Seht ihr irgendwie die Entwicklung des Marktes ein bisschen anders? Seht ihr andere Gefahren für so ein Unternehmen? Würde mich mal sehr interessieren. Super auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Weiter geht es mit der nicht minder sympathischen Daniela Walikewitz von der ASEF. Die haben dort nämlich eine Stadtwerke-Allianz für den Klimaschutz gegründet. Und das hat mich natürlich interessiert und sie erzählt mir mal all the details. Bis dahin, liebe Grüße. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.